herzlich willkommen zum Chaos Radio München Folge 56. Diesmal geht es um das Thema Digitalisierung in der Schule. Ich bin Come2You, der Fragenstellende heute, und mit mir im Studio ist die Katrin.
Ja, hallo, mein Name ist Kati und ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema Digitalisierung von Bildungseinrichtungen.
Der Christoph.
Na, hallo, ich bin hauptberuflich als Lehrer tätig, abgesehen davon auch noch irgendwie so in der Uni inzwischen, bilde neue Lehrer aus und kann vielleicht so ein bisschen Einsichten aus der Praxis mitbringen.
Die Susa.
Ich stelle ergänzende Fragen, hallo.
Und der Andi.
Ich darf hier jetzt die CCC-Position teilweise vertreten, soweit ich das halt kann als Einzelperson, aber ja.
Sehr schön. Ja, das Thema Digitalisierung in der Schule haben wir heute. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Digitalisierung? Ja, Christoph, vielleicht kannst du uns da ein bisschen weiterhelfen.
Wenn wir jetzt im Kontext Schule gleich bleiben und nicht über Digitalisierung allgemein reden, ist natürlich Digitalisierung trotzdem immer noch ein ziemlich breiter Begriff. Letztendlich geht es halt irgendwie darum, die Schulen fit zu machen für das 21. Jahrhundert, ne? Wo wir einfach inzwischen einfach angewiesen sind auf digitale Medien und das heißt, wir einerseits in der Schule sie einsetzen wollen, andererseits auch die Schüler dafür fit machen wollen, die Medien einsetzen zu können.
Ja, das heißt, das sind die unterschiedlichen Dinge, die es so in der Digitalisierung gibt. Wie kann man denn das Thema Digitalisierung hier aufteilen?
Also ich glaube, wir haben im Bildungsbereich immer drei Bereiche, die wir miteinander verknüpfen müssen, wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen. Das ist zum einen der Weiterbildungsbereich der Lehrer. Natürlich müssen auch die Lehrer in der Lage sein, Medienkompetenz zu schulen bei den Schülern. Der zweite Bereich ist das Thema Pädagogik, was natürlich auch reagieren muss. Und wir brauchen auch die richtige IT-Infrastruktur und die Ausstattung. Das wäre der dritte Bereich.
Also es sind sehr viele unterschiedliche Themenbereiche, die da zusammenkommen, dass wir Digitalisierung in der Schule überhaupt auf die Straße bekommen.
Richtig, und die müssen natürlich auch sinnvoll miteinander verknüpft werden und im Einklang sein, damit das Thema Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen funktionieren kann.
Warum aus deiner Sicht brauchen wir denn dann überhaupt die Digitalisierung in der Schule? Was ist das, was es uns bringt?
Also wir müssen in den Schulen jetzt auch mittlerweile auf unsere Schülerschaft reagieren. Wir haben heute einfach eine Veränderung in der Kindheit. Das heißt, die Kinder wachsen schon mit den neuen Medien auf. Die 6- bis 13-Jährigen beispielsweise sind schon zu 51% mit dem Mobiltelefon ausgestattet. Und bei den etwas älteren Kindern, also den 12- bis 19-Jährigen, hat jedes Kind eigentlich mittlerweile ein Smartphone. Man kann auch davon ausgehen, dass eigentlich die deutschen Haushalte, dass da die digitale Transformation gesamtgesellschaftlich abgeschlossen ist. Und dementsprechend müssen auch die Bildungseinrichtungen jetzt diese Mediatisierung im heimischen Bereich übersetzen und übertragen, sodass die Schüler gleiche Bedingungen vorfinden.
Also ist da schon wirklich ein praktischer Bedarf da, weil es sich einfach so durchgesetzt hat in der Gesellschaft im Moment.
Richtig, und die Schule hat natürlich auch einen Erziehungsauftrag neben dem Bildungsauftrag und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Schüler medienmündig sind. Das heißt, sie müssen nicht nur medienkompetent sein, sondern auch medienmündig, und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe der Bildungseinrichtungen.
Was aus deiner Sicht muss denn dort digitalisiert werden?
Das sind zum einen die Räumlichkeiten, die jetzt ausgestattet werden sollen, und das im Sinne des digitalen Klassenzimmers.
Was gehört da alles dazu?
Zum digitalen Klassenzimmer haben wir in der Regel erstmal ein Endgerät für die Lehrkraft. Mit dem steuert sie eine Großbilddarstellung an. Also eine Großbilddarstellung kann beispielsweise ein interaktives Whiteboard sein oder eben ein Deckenbeamer, auch ein mobiler Beamer. Die Endgeräte der Schüler müssen auch in diese schulische Infrastruktur eingebunden werden. Außerdem macht es Sinn, an das Gerät des Lehrers, wenn es beispielsweise ein PC oder ein Laptop ist, auch eine Dokumentenkamera anzuschließen, weil die Dokumentenkamera sozusagen die Brücke bildet zwischen den digitalen Medien und den analogen Medien.
Wenn das jetzt so die technischen Voraussetzungen sind, wie ist denn dann der Prozess in der Schule, um das Ganze zum Laufen zu bringen? Was muss man dort alles stückchenweise tun?
Also wir haben ja in den Schulen verschiedene organisatorische Aufgaben zu bewältigen. Beispielsweise müssen die Stundenpläne und die Vertretungspläne vorbereitet werden. Es müssen Raumbuchungen getätigt werden. Außerdem haben wir in der Regel auch die Schulen mit digitalen schwarzen Brettern ausgestattet, die natürlich auch die ganzen Daten eingespeist haben müssen. Ja, außerdem ist es natürlich auch sinnvoll, Meldungen, beispielsweise Krankmeldungen und die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten auch zu digitalisieren.
Also dann per E-Mail abzuwickeln oder
richtig.
WhatsApp.
WhatsApp vielleicht nicht gerade, sondern ein Bereich, der auch datenschutzrechtlich gesichert ist, ja.
Ja, das sind ja schon mal eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bereichen. Was bedeutet denn das für die Dokumente in der täglichen Arbeit? In der Digitalisierung. Verändert sich da auch etwas, womit in der Schule gearbeitet wird? Früher alles Papier, heute alles digital?
Also nicht alles digital, sondern es soll natürlich so sein, dass beispielsweise ein Tablet immer nur eine Ergänzung, ein ergänzendes Medium ist neben schon bestehenden Medien. Aber da haben wir natürlich verschiedene Bereiche, beispielsweise das M-Learning, also das Mobile Learning, das E-Learning oder auch interaktive Whiteboards, die diesen Bereich abdecken. Wenn ich jetzt von dem M-Learning spreche, damit verbunden ist natürlich auch ein bisschen ein veränderter Lernbegriff. Das heißt, ich habe jetzt einfach neue digitale Werkzeuge, die ich im Unterricht einsetzen kann. Und kann dadurch auch viel leichter Medien produzieren, beispielsweise indem ich Tutorials drehen lasse oder auch die Fremdsprachenklasse vielleicht online gehen lasse mit der Partnerklasse in Frankreich.
Wofür steht das M bei M-Learning?
Für Mobile.
Ah ja. Und dann hattest du gesagt, es gibt noch ein E-Learning. Was
richtig,
ist das
genau? Das sind beispielsweise Lernplattformen, die zum Einsatz kommen. Eine Lernplattform, die sehr bekannt ist und jetzt bayernweit eingesetzt werden soll, ist beispielsweise MEBIS. Auf MEBIS habe ich die Möglichkeit, die Lernplattform zu nutzen und dann natürlich auch Dateien auszutauschen. Die Schüler können auch ein Wiki pflegen, in das sie Inhalte einpflegen. Wir haben auf MEBIS weiterhin ein Infoportal, wo immer die aktuellen Informationen rund ums Thema Schule, Kultusministerium aufgeführt sind. Und was auch ganz spannend und attraktiv für Lehrer ist, ist die Mediathek. Da sind datenschutzrechtlich gesicherte oder auch urheberrechtlich gesicherte Filme drauf zu finden oder auch interaktives Material.
Aber MEBIS ist sozusagen jetzt kein fertiges Produkt in dem Sinne, sondern es ist ein Eigenname für das Portal in Bayern jetzt.
Richtig, genau. Aber die Lehrer beispielsweise haben auch die Möglichkeit gestalten, tätig zu werden auf der Lernplattform und die Schüler damit verbunden auch.
Ja, und die Lernplattform ist das, was man, also hieß früher auch Bayern Moodle, das ist da reingeflossen, das ist ein Moodle.
Also einfach eine Moodle-Instanz, genau. So wie man sie ja aus möglichen anderen auch kennt, okay.
Was bedeutet das dann im täglichen Umgang für die Schüler? Also stellen wir uns jetzt mal einen Unterricht vor, der jetzt mit E-Learning passieren soll. Wie wäre da ein Beispiel im E-Learning-Bereich?
Was natürlich der große Vorteil ist vom E-Learning, also ich kann ortsunabhängig drauf zugreifen und auch zeitunabhängig drauf zugreifen. Das heißt, beispielsweise auch Schüler, die absent sind, haben die Möglichkeit, am Unterricht sozusagen teilzunehmen. Ich kann vielleicht auch Schüler, die langsamer arbeiten, auffangen, weil einfach der Schüler eigenständig sein Lerntempo bestimmen kann.
Das heißt, es sind unterschiedliche Inhalte zum normalen Lehrinhalten. Da sind dann auch noch erweiterte Inhalte, die der Schüler irgendwie, um sich weiterzubilden oder ein Thema zu vertiefen, nutzen kann.
Wenn ich das als Lehrer einstelle, sicherlich, ja. Mhm. Also ich habe immer die Möglichkeit auch zu differenzieren, indem ich noch extra Material hochlade auf MEBIS.
Also letztendlich ist natürlich erstmal eine Plattform, auf der ich sehr viele Möglichkeiten habe. Und also zwischen, ich lade die Arbeitsblätter, statt sie auszuteilen, hoch, die ich aber im Unterricht bespreche, bis zu Flipped Classroom, wo ich den gesamten Unterrichtsinhalt nach Hause schiebe und die Stunden dann wirklich nur zur Übung nutze, habe ich natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das jetzt irgendwie einzusetzen.
Und damit nicht jede Schule selber was aufsetzen muss, gibt es halt jetzt diese bayernweite Instanz
dafür. Genau, die, also da sind mehr oder minder alle Schulen automatisch angelegt und dann gibt es Verantwortliche, die die Lehrer und die Schüler entsprechend dort einpflegen können. Und genau, es ist halt alles drin, was man braucht und man muss nicht seinen eigenen Server dazu fahren. Ja, aus meiner Wahrnehmung würde ich sogar sagen, es ist leider mehr drin, als man braucht. Also das macht es schon langsam unübersichtlich, weil halt so quasi alle Moodle-Module aktiv sind. Ja, weil das halt auch, du willst halt die Sachen, die du jetzt vor 5 Jahren irgendwie entwickelt hast, auch noch weitertragen und deswegen kannst du halt auch in der neuen Version, musst du dann wieder irgendwie gucken, dass das alles noch weiterhin funktioniert. Und dann kannst du natürlich nicht einfach jetzt neue, alte Module abschalten und neue, schönere anschalten, wie man ein neues Moodle jetzt aufsetzen würde. Das hat dann halt so die typischen Probleme mit der Abwärtskompatibilität mit sich.
Das heißt, über diese E-Plattformen können die Schüler ihre Schule quasi mit nach Hause nehmen, auf ihrem Laptop, auf ihrem mobilen Gerät.
Ja, nicht zwingend auch nach Hause, ich meine auch im Schulgebäude, wenn halt die Infrastruktur da ist, können die dann drauf zugreifen. Wenn die Tablets haben, können sie halt auch auf die Arbeitsblätter direkt zugreifen. Da können sie direkt ins Wiki Sachen eintragen, ob sie Tablets oder Notebooks oder ob das eigene Geräte sind oder nicht, oder sie der Schule gehören, spielt dann erstmal keine Rolle. Das ist jetzt erstmal eine Plattform, wo ich das einfach dann austauschen kann.
Was gibt dann der Schüler dort ein? Also ist das dann so etwas, wo ich da drin auch meine Hausaufgaben habe oder wo dann irgendwelche Aufgaben drin sind, die ich dann online auf dieser Plattform nutze?
Also ich kann schon auch einrichten, einen Abgabebereich, dass die was abgeben können, die Schüler, dass ich dann entsprechend sehen und auswerten kann. Aber es gibt mir wirklich ja alle Möglichkeiten. Ich kann da auch in einem Wiki, wo sie mir jetzt während des Unterrichts gemeinsam in Arbeitsgruppen, in Kleingruppen was zusammen entwickeln und Texte gemeinsam schreiben und Aufgabenlösungen reinstellen, bis hin eben zu namentlich zugewiesenen Abgaben, wo sie dann irgendwie ihre Referate, Präsentationen, Handouts so weiter hochladen.
Ja, also Moodle ist da halt einfach so ein Baukastensystem, wo du dir verschiedene Module zu installieren kannst. Ich denke, viele kennen das jetzt auch in solcher Zeit auch von der Uni her schon, da wird es halt auch so eingesetzt mit Quizzes, mit sonst irgendwas. Das ist halt alles, was du so vorstellen kannst, hat halt irgendjemand für Moodle, was ja auch Open Source ist, aber PHP oder irgendwie sowas.
Open Source, aber PHP,
ja. Ja, genau. Ja.
Was halt natürlich auch sehr praktisch ist bei MEBIS, ist, dass die Schulen sich auch vernetzen können. Das heißt, ich habe immer auch die Möglichkeit, beispielsweise Kurse zu beantragen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt das Thema das Auge neu einführen in meinem Unterricht, kann ich schauen, ob es schon einen Kurs gibt und den kann ich beantragen. Und das ist auch schulübergreifend. Und natürlich erspart mir das als Lehrer auch eine Menge Vorbereitungszeit.
Wie stelle ich mir denn dann den Unterricht vor? Ist das dann so, dass der Lehrer sagt, bitte alle jetzt die Laptops aufklappen und auf diese Seite gehen? Oder ist das immer noch klassischer Unterricht, wo dann der Lehrer über einen Projektor diese Inhalte nach vorne projiziert?
Derzeit ist es sicherlich noch beides. Also wir haben nicht flächendeckend jetzt schon alle Schulen ausstatten können mit mobilen Endgeräten. Es gibt dazu jetzt einige Piloten, die so eine Vorreiterrolle zu dem Thema haben. Natürlich kann man jetzt MEBIS beispielsweise im Computerraum mit den Schülern bearbeiten, weil da natürlich dann auch für jeden Schüler ein Gerät zur Verfügung steht. Das wäre eine Möglichkeit, mit MEBIS zu arbeiten.
Im Großen und Ganzen ist natürlich erstmal jeder Lehrer sehr frei, wie er seinen Unterricht gestaltet. Ja, natürlich gibt es im Zweifel Absprachen in der Schule, in den Fachschaften, dass manche Sachen digital gemacht werden müssen oder so. Also es gibt jetzt keine Verpflichtung so per se, dass alle Lehrer auf jeden Fall alles digital machen müssen. Und dementsprechend hat man natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, jetzt die Sachen so einzusetzen, wie es einem als Lehrer gerade irgendwie gut passt. Also ich mache zum Beispiel, es gibt so eine 10. Klasse, finde ich, funktioniert Flipped Classroom bei mir hervorragend. Das ist was ich mache. Da stelle ich denen Videos und Texte ein und die sollen sie zu Hause durcharbeiten und dann machen wir nur Übungen bei mir in der Stunde und fragen, wenn dann noch irgendwelche Probleme aufgetreten sind und ähnliches. Das funktioniert aber sicherlich nicht für jedes Fach und für jede, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie an Chemie, wie soll ich denn zu Hause meinen Versuch machen? Also das wird nicht funktionieren. Da wird es Versuche geben, die sind zu gefährlich, dass sie Schüler selber machen und deswegen will man sie aber trotzdem vielleicht live sehen, ja, und nicht nur ein Video zu Hause angucken.
Also Beispiel, wenn du ein radioaktives Element zeigst oder sowas. Weil das ist eher
Physik. Ja, das, genau. Nimmt sich mal jeder ein Stückchen mit nach Hause und macht entsprechende Messungen. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Genau, und so ja, hat jeder Lehrer für jedes Fach bisher sehr, sehr große Freiheiten, Sachen auszunutzen. Das ist also erstmal ein Angebot, das da ist für die Lehrkräfte, für die Schulen, das einem sehr viele Möglichkeiten gibt, aber erstmal noch keinen Zwang. Und wenn du fragst, so, wie sieht das aus, dann ist es halt eben sehr verschieden, worum es geht. Ne? Ich kenne so aus der Praxis, ich kenne aus dem Sprachunterricht, so, gibt es oft dann so Sachen, dass die Videoschnipsel aufnehmen, so wo sie halt irgendwelche Szenen nachspielen auf Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, was auch immer man halt für eine Sprache gerade macht und das irgendwie zusammen macht oder digital Bücher gestaltet mit iPads an der Seite irgendwelche Inhalte macht und die dann halt auch irgendwie so produziert. Und umgekehrt gibt es natürlich auch so, ja, so einen Oberstufenkurs, wo ich halt irgendwie eben nur die PDFs reinstelle und die Präsentationen reinstelle, dass sie sich hier runterladen kann, aber eigentlich der Unterricht vergleichsweise klassisch abläuft, nur der Datenaustausch digitalisiert ist.
Wie ist es denn jetzt in der Praxis? Also ich war schon ziemlich lange nicht mehr in der Schule drin, hängt da jetzt in jedem Raum ein Beamer an der Decke oder steht überall ein interaktives Whiteboard in jedem Klassenraum oder was ist denn der Ist-Zustand?
Ja, ich habe das Glück, in einer relativ modernen Schule zu unterrichten. Also wir sind da von unserem Sachaufsichtsträger auch sehr gut ausgestattet und bei uns haben wir tatsächlich, also wir haben in allen Klassenzimmern eben irgendwelche Beamer oder Activeboards, aber ich kann auf jeden Fall was präsentieren. Wir haben überall Dokumentenkameras, ne? Also was man früher mit dem Tageslichtprojektor hat, wir haben keine Tageslichtprojektoren mehr, wir haben überall Kameras, wo ich was drunterlegen kann. Das ist eine Kamera mit VGA-Ausgang, die steckt halt am Beamer und das läuft. Und dann kann ich natürlich auch eben Schüler arbeiten, brauche ich nicht auf Folie irgendwie, denen die Hausaufgaben machen lassen, ich kann seine Hausaufgaben einfach direkt drunterlegen. Und also an der Seite haben wir da Möglichkeiten.
Also liegt es bei euch daran, dass die Schule erst vor 5 Jahren oder so eröffnet wurde?
Genau, so, ja, naja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ne? Also auch die anderen Schulen außenrum sind da entsprechend gut ausgestattet, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie bayernweit oder gar deutschlandweit irgendwie der Standard ist. Ja, also ich kenne das von anderen Schulen.
Deine Schule ist jetzt im Landkreis München?
Ja, okay. Genau. Also der ist da tatsächlich sehr dahinter, die Schulen gut auszustatten an der Stelle. Wir haben auch also in allen Klassenzimmern oder alle Lehrer haben die Möglichkeit, mit den Computer mit ins Klassenzimmer zu nehmen. So muss ich es vielleicht sagen. Die sind nicht zwingend fix im Klassenzimmer montiert, aber dann gibt es entsprechend, das ist bei uns ein bisschen verschieden, je nachdem, welche
Rolle. Hat jeder Lehrer einen privaten Rech, also einen eigenen ihm zugewiesenen Laptop? Oder?
Nein, das nicht. Es gibt so, die Fachschaften haben stellenweise Geräte, stellenweise sind in den Räumen Geräte fest verbaut. Das ist ein bisschen verschieden, so je nachdem, wie es so.
Und eine Fachschaft im Unterricht oder im Schulkontext ist eine Mathematiklehrer, oder?
Genau. Und die, ja, also bei uns ist das wieder ein ganz besonderes Konzept, weil wir halt irgendwie auch die Räume anders aufteilen, als das eine klassische andere Schule tun. Das hat sich bei uns so entwickelt. Aber eben, also in den Physikräumen steht halt zum Beispiel auf jedem Pult ein Computer fest drinnen. Und den kann ich natürlich einfach sofort nutzen. Der ist da, den logge ich mich ein, geht.
Okay. Hast du einen Überblick, wie weit das bayernweit insgesamt oder deutschlandweit insgesamt aussieht? Haben wir da überall schon den Standard inzwischen erreicht? Oder?
Also deutschlandweit nicht. Also ich schaue mal ein bisschen auf die Stadt München und da ist München sehr daran interessiert, jetzt wie das digitale Klassenzimmer eben beschrieben wurde, auch auszustatten, ja.
Aber da haben wir es noch nicht so erreicht, wie es jetzt an
also wir haben es noch nicht flächendeckend, sind aber auf einem ganz guten Weg. Also wird jetzt in den nächsten Jahren eben angestrebt, da wirklich auch in die Fläche zu gehen mit der Ausstattung.
Da ändert sich aber dann auch die Rolle des Lehrers ein wenig, wenn ich das so rausgehört habe, vom klassischen Frontalunterricht, den es wohl auch gibt, dass der Lehrer das Wissen vermittelt mit Unterstützung der digitalen Medien, bis hin zu so ein bisschen einer Art Moderator oder Tutor, der einem zeigt, wie gehe ich mit den Tools um und das Ganze eher betreut von der Seite.
Ja, also ich würde sagen, es gibt einem bisher die Freiheiten, alles zu tun. Ich kann meinen klassischen Unterricht weitermachen. Ich kann, also theoretisch kann ich da, wenn ich meine Folien, die ich in den 60er Jahren gemacht habe und die ich bisher auf dem Tageslichtprojektor gelegt habe, immer noch unter die Dokumentenkamera legen und kann genau denselben Unterricht noch weitermachen. Das Einzige, was wir zum Beispiel an der Schule jetzt nicht mehr haben, sind die großen Wandkarten, weil man die halt einfach über einen Beamer oder Dokumentenkamera halt genauso schnell an die Wand bekommt und dann drüber reden kann. An der Stelle ist das Einzige, wo sich vielleicht ein alter Lehrer bei uns umstellen müsste. Und ansonsten hat man halt die Möglichkeiten. Ja, theoretisch könnte ich jetzt eben mit dem MEBIS einen kompletten Kurs auch so gestalten, dass die eigentlich überhaupt keine Anwesenheit bräuchten. So, dann können sie zwar gerne die Zeit, während sie da sind, nutzen und mich als Experten nutzen und befragen, könnten aber alles komplett selbstständig lernen und müssen nur dann zu den Schulaufgaben kommen.
Das heißt, die Schüler lernen doch eine viel größere Selbstständigkeit beim Umgang mit dem Material?
Das kommt eben sehr darauf an, wie der Lehrer das gestaltet. Also das ich versuche das gerade so zu differenzieren. Also wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, dann kann ich dir da sehr konkrete Antworten geben. Wenn du mich fragst, was generell irgendwie alle Lehrer tun, ist es schwierig. Ich denke, das Ziel von der Digitalisierung ist natürlich genau das, dass ich die Schüler dazu auch entwickle, selbstständig klarzukommen, das ist eines der Ziele der Digitalisierung, weil die werden in Zukunft das Internet und so weiter noch zur Verfügung haben. Die brauchen nur irgendwie eine hinreichende Kompetenz, damit umzugehen. Und da sind ja alle Informationen drin, da kann man alles draus lernen. Eigentlich bräuchte ich noch nicht mal eigene Inhalte reinstellen, ich müsste nur sagen, jetzt lernst bis nächste Woche das. Ja?
Also das ist dann diese Medienkompetenz, von der immer gesprochen wird, oder ist es dann wieder mehr oder weniger?
Ja, genau, also das gehört natürlich mit dazu. In der aktuellen Zeit ist Medienkompetenz halt auch viel eben aus dem Medium Internet die richtigen Sachen finden. Ist aber nicht, also der Begriff Medienkompetenz umfasst natürlich deutlich mehr.
Was gehört denn da alles dazu?
Also wir haben, wenn wir von Medienkompetenz sprechen, immer vier Bereiche, die wir beachten müssen. Das ist zum einen der Bereich Medienkritik. Also die Schüler müssen in der Lage sein, auch kritisch mit Medien umzugehen. Das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, mussten sie früher auch schon. Wir haben jetzt einfach neue Medien, die wir noch berücksichtigen müssen. Beispielsweise müssen die Kinder lernen, was Fake News sind, wie sie damit umgehen. Dann haben wir den Bereich Medienkunde, dass die Schüler auch verschiedene Medien überhaupt kennen und wissen, was es da alles auf dem Markt gibt. Weiterhin haben wir den Bereich der Mediennutzung und die Mediengestaltung. Und sicherlich ist die Mediengestaltung auch nochmal ein neuer Bereich, weil die Kinder jetzt auch die Möglichkeit haben, im Web aktiv zu werden und auch da online zu gehen. Und damit verbunden ist natürlich auch eine wesentlich höhere Reichweite für die Schüler, mit der sie Inhalte verbreiten können.
Also dass jetzt Leute sozusagen in dem Alter schon einen Instagram-Account haben, der hunderte, tausende Follower hat oder sowas.
Richtig, richtig. Und da spielt dann auch wieder der Bereich Medienkritik rein. Also ich muss halt schon wissen, welche Bilder darf ich hochladen, welche Bilder sollen für wen sichtbar sein. Das spielt ja alles auch dann wieder ineinander, diese beiden Bereiche Medienkunde und Mediengestaltung.
Hier gibt es also wirklich ganz konkret schulische Lerninhalte, die sich mit dem Umgang mit Medien auseinandersetzen in den Themenbereichen, wo die Schüler jeden Tag mit zu tun haben. Die haben ja alle irgendwie einen Rechner, ein Handy und sind ja mit Medien ständig umgeben.
Genau, also das sind auf jeden Fall die Bereiche, die Lehrer aufgreifen sollen und mit denen die Lehrer auch mit den Schülern in Kommunikation treten müssen.
Und wie läuft das? In welchen Fächern kann ich mir das dann vorstellen?
Also derzeit gibt es in Bayern noch kein Fach Medienkunde. Es ist jetzt angedacht, das neue Fach einzuführen, was MIT heißt. Und das ist so eine Kombination aus Medienkunde und IT-Unterricht. Da sind noch nicht alle Inhalte festgeklopft, aber ich würde vermuten, dass da auch solche Inhalte noch mit reinkommen. Ein Inhalt wird wohl auch das Programmieren sein in dem Bereich.
Für welche Schulform sprichst du da gerade?
Das sind die weiterführenden Schulen. Also auch die Gymnasien werden davon betroffen sein.
Ja gut, aber die machen ja schon.
Es gibt's schon, richtig.
Also es gibt aber auch dieses in den Realschulen ja schon Informationstechnik, deswegen war ich jetzt gerade etwas überrascht. So, ich bin überrascht, weil mir das noch keiner gesagt, dass das jetzt kommt. Also das heißt aber gar nichts, ne? Vielleicht habe ich da irgendwelche wichtigen Schreiben bisher ignoriert. Nee, also wir haben jetzt ja gerade einen neuen Lehrplan bayernweit ausgerollt, der jetzt inzwischen in Jahrgangsstufe 6 angekommen ist, also inklusive, also quasi Unterstufe ist jetzt 5. und 6, aber die Grundschulen haben auch einen neuen Lehrplan bekommen. Und das ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, dass da noch relativ wenig so drin war ursprünglich. Ja. Und du schaust mich so an.
Ja, deswegen kommt das Fach jetzt. Also in den Mittelschulen soll es jetzt in der 5. und 7. eingeführt werden.
Wenn so ein neuer Lehrplan ausgerollt wird, fängt an für alle, die in dem neuen Schuljahr dann anfangen, der so an oder geht es dann so Stück für Stück?
Also normalerweise baust du halt das von unten auf. Also du kannst nicht jetzt jemanden zwischenrein einen neuen Lehrplan, weil der natürlich auch fächerweise aufbaut. Du kannst ja nicht irgendwann jetzt in der 6. Klasse was Neues lernen, wo du auf die Grundlagen aus der 5. nicht mitbekommen hast.
Das heißt, du als Person oder als Organisation, die diesen Lehrplan rausmacht. Wer macht das in Bayern?
Das macht das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Die sitzen hier räumlich.
Hier um die Ecke.
Sind tatsächlich so 500 Meter von hier entfernt ungefähr.
Okay, und das heißt, sie bringen so einen neuen Lehrplan raus und der im ersten Jahr kümmert sich nur um die 5. Klasse, dann 6. Klasse, 7. Klasse, so Stück für Stück.
Genau, aber wobei natürlich, man würde es gerne so machen, dass der komplett verabschiedet wird. Uns kam jetzt bei den Gymnasien so ein bisschen dazwischen, dass wir gerade von G8 auf G9 umsteigen und der G8 neue Lehrplan jetzt, der gerade eingeführt werden sollte, nicht mehr eingeführt wird in der Gänze und gerade ein neuer geschrieben wird.
Okay. Wie wurde das denn bisher beigebracht? Also ich habe ja jetzt den Schülern jetzt auch schon Programmieren oder?
Diese ganzen Sachen, die wir in dieser Medienkunde drin haben, für die gab es halt kein eigenes Fach und das ist überall so ein bisschen mit reingestreut. Kannst natürlich auch so sehen, es gibt halt in jedem Fach so ein bisschen was, wo man sich gut, also in allen Sprachen würde ich mich natürlich auch irgendwie sehr gut drüber austauschen, wie kann ich denn mich in der Sprache verständigen und worauf muss ich achten. Ne?
Das heißt, in Deutsch und Englisch wird dann auch so beigebracht, okay, das
so
sind
so schreibe ich Briefe, so könnte ich, ne, so mache ich E-Mail, so gehe ich theoretisch in Social Media, aber halt auch eben, ne, das ist halt, das steht nicht so direkt drin im Lehrplan, sondern immer so ein bisschen so übergreifend. Theoretisch kannst du natürlich dann auch so im Kunstunterricht, die müssen da selber damit klarkommen, irgendwie dann so Designprogramme und also das würde man ja da vielleicht auch irgendwie verorten. Es gibt halt kein Medien, es gibt ja auch so Videobearbeitung und sonst was, kannst du natürlich da auch irgendwie so mit rein.
Ja.
Erstellung der Medien, ja, wo mache ich das, wo verorte ich das, in welchem Fach?
Also hängt es bisher sehr stark vom Lehrer ab, wie weit der da sozusagen fit ist im digitalen Bereich.
Ich würde es nicht sagen, es ist gar nicht aufgetaucht im alten Lehrplan, auch jetzt in diesem nicht eingeführten Plus-Lehrplan ist es drinnen, ja, also das an vielen Stellen wird das erwähnt und aufgegriffen. In welcher Tiefe es dann wirklich besprochen wird, ist natürlich dann wieder eine andere Frage.
Das heißt also, in den Schulen ist jetzt schon ein gewisser Platz dafür reserviert. Es gibt Zeiten dafür, es gibt Lehrpläne, die da motivieren, in die Richtung zu gehen, aber das hängt sehr stark von den Schulen und von den Lehrern ab, wie das dann wirklich gelebt wird.
Richtig, und deswegen sollen die Schulen jetzt ja auch diese Medienkonzepte erstellen. Und ich denke, im Zuge dessen wird das Thema wahrscheinlich auch nochmal verstärkt aufgenommen und aufgegriffen werden, würde ich von ausgehen.
Das heißt also, man muss sich dann vielleicht auch umschauen, was ist denn für mich die richtige Schule, wo das vielleicht auch in der Ausprägung gelehrt wird, wie es für mich oder für mein Kind interessant ist.
Zum einen kann ich vielleicht danach eine Schule auswählen und die Schulen wiederum haben auch die Möglichkeit, ihre Schwerpunkte zu setzen, dadurch, dass sie einfach diese Medienkonzepte erstellen.
Wenn wir gerade noch bei Medienkompetenz sind, was sollte denn eigentlich heutzutage bezüglich Social Media den Schülern so beigebracht werden?
Ich fange mal damit an, dass es ganz schön schwierig ist, überhaupt einen Lehrplan zu entwickeln, was Social Media da reingehört. Weil also selbst die Lehrerfortbildungen hinken hinterher. Wir hatten noch letztes Jahr Lehrerfortbildungen, dass wir den Schülern beibringen sollen, wie sie sich in Facebook ihre Datenschutzeinstellungen setzen sollen. Ich frag mal die Schüler, wie viel von denen noch bei Facebook sind. So, das ist tatsächlich einfach irgendwie ein Problem. Aber also natürlich spielt es da rein, so was gebe ich von mir preis und wenn ja, tue ich das in einem geordneten Rahmen, ne? Also urheberrechtliche Aspekte und so weiter noch mit berücksichtigt. Und dann ist natürlich auch eben die große Frage, so in welchem Alter darf ich denn überhaupt so die Entscheidung selber fällen, Sachen von mir preiszugeben? Und das kommt dann natürlich irgendwie alles mit rein.
Okay, die DSGVO gibt ja da auch jetzt wieder Dinge vor und so.
Die gibt auch Dinge vor, aber die gibt natürlich nicht, also die gibt einen rechtlichen Rahmen, aber in dem habe ich natürlich noch sehr viel Gestaltungsspielraum. Ja, also ich kann natürlich selbstverständlich irgendwie YouTube-Videos von mir mit Schminktipps machen.
Ja, okay, stimmt. Das war nur bei Facebook war es doch irgendwie so mit, du musst es von deinem Elternteil bestätigen lassen, dass du Facebook nutzen darfst, wenn du so das Geburtsdatum eingestellt hattest oder sowas. Oder was bei Instagram? Ich weiß es nicht mehr. Ja.
Also es gibt Altersgrenzen, aber auch darüber hinaus ist natürlich auch unabhängig der rechtlichen Altersgrenzen eine Frage, wie viel, selbst wenn es legal ist, heißt ja noch lange nicht, dass ich es jetzt unbedingt tun muss oder tun sollte.
Ja. Das heißt aber, es wird jetzt weniger die Medienkompetenz mit speziellen sozialen Netzwerken aufgezeigt, sondern es ist eher so auf der Metaebene aufzuzeigen, was sind die Dinge, die man beim Umgang mit sozialen Netzwerken beachten soll.
Ja, also wir können ja schon auf konkrete Sachen eingehen. Wir müssen nur als Lehrer dann an der Stelle irgendwie so am Puls der Zeit bleiben. Und das ist schon eine Schwierigkeit, weil das halt einfach so schnell geht. Ne? In dem Moment, wo wir irgendwie die Lehrer begriffen haben, wie Facebook funktioniert, wollen natürlich die Schüler da gar nicht mehr sein. Jetzt verstehen die Lehrer langsam, wie WhatsApp und Instagram funktioniert. Jetzt finden die Schüler sicherlich auch bald wieder was Neues.
Also es ist ein ständiger Wandel der Zeit und man muss immer mithalten und sich auch weiter informieren als Lehrer.
Ja, wobei also es gibt so ein paar Sachen, die sind halt einfach, also an der Stelle, da habe ich so auch das Gefühl, dass sich die sozialen Medien selber entwickelt haben. Es gibt halt jetzt welche, die sind, ich sag mal, bewusst öffentlich und es gibt welche, die sind bewusst privat. Also WhatsApp ist erstmal was bewusst einen kleinen, überschaubaren Kreis hat. Und deswegen muss ich da auch nicht groß jetzt drüber nachdenken, was und wie soll ich es einstellen und was stelle ich rein. Und jedem Schüler ist klar, wenn ich was bei YouTube hochlade, dann sehen das halt nicht nur meine Freunde, sondern alle.
Und da hilft es natürlich auch, ein gewisses Verständnis aufzubauen. Was sehe ich wann, in welchem Fall und mit welchen Themen, mit welchen Einstellungen muss ich mich auseinandersetzen?
Genau, wobei das halt vorher eben bei so Facebook-Geschichten sicherlich sehr viel so sorgloser Umgang mit, naja, klar, stelle ich das irgendwie rein und ne, also man hat immer das Gefühl, dass man ist halt nur unter Freunden da und dass es dann im Zweifel sehr öffentlich einsehbar war oder zumindest Freunde von Freunden es sehen konnten, hat man halt überhaupt nicht überrissen.
Nutzen Schüler denn Social Media im Allgemeinen auch für die Schule, also Hausaufgaben austauschen und so Zeug? Oder ist dann, okay, ist wieder die Frage, wie weit ist ein Messenger überhaupt Social Media? Ja.
Gut, aber also die Frage mit den Hausaufgaben, also das ist, ich sag mal, vergleichsweise üblich, dass irgendjemand kurz Bilder von seinen Hausaufgaben macht und an alle rumschickt, ne? Also in quasi, also Status quo, es gibt fast in jeder Klasse eine Klassengruppe WhatsApp und wer dann nicht, also ich sag mal, ab der siebten Klasse, vorsichtig gesagt, ja, eher schon drunter, aber da kannst du davon ausgehen, dass das existent ist. Das kann ich an gewissen Stellen natürlich als Lehrer auch mal durchaus ausnutzen, dass ich halt irgendwie, wenn ich einen Schüler auf dem Gang treffe und sehe, das wäre aber jetzt gut, wenn das noch alle irgendwie wüssten. Na, dann kann man da schon so kleine Informationen reinwerfen. Ja, ja, eben. Also normalerweise wird sowas nur weitergegeben, wenn es positiv ist für die Schüler. So wie morgen fällt übrigens in der ersten Stunde das aus, ihr braucht eure Bücher nicht mitbringen. Ja, dann wissen das sofort natürlich alle. Wenn ich sage, morgen müssten übrigens dann alle ihre Referate halten, dann hat es natürlich keiner mitbekommen.
Also sind auch die Schüler sehr selektiv, wenn es sein muss.
An der Stelle fehlt uns übrigens auch echt ein Medium, dass wir als Lehrer mit den Schülern sinnvoll kommunizieren. Ich meine, an der Stelle ist halt auch Mebis, ja, das ist halt kein Push-Medium. Ich kann nicht denen irgendwie was verteilen, sondern
es gibt doch keine Moodle-App für Android und iOS oder sowas.
Nicht, dass ich wüsste und sicherlich nicht Mebis-kompatibel.
Das heißt aber auch, ein Lehrer hat heute nicht die E-Mail-Adressen aller Schüler und schreibt die so an?
Ich hätte wahrscheinlich die Möglichkeit, bei uns aus der Schulverwaltung alle E-Mail-Adressen zusammenzuzuzeln. Und ich habe natürlich die Möglichkeiten in Kursen, so in der Oberstufenkurs oder sowas, mir die auch irgendwie wirklich aktiv geben zu lassen. Das ist aber auch tatsächlich einfach ein Datenschutzproblem. So, was darf ich denn da überhaupt über welche Medien wie den Leuten mitteilen? Da ist halt E-Mail tatsächlich, nicht das geeignetste Medium, um sensible Informationen weiterzugeben.
Und in die WhatsApp-Gruppe laden die Schüler die Lehrer wahrscheinlich eher weniger ein.
Und in der dürfte ich es ja auch wiederum nicht. Ja, also weil WhatsApp natürlich auch generell einfach ein ungeeignetes Medium ist.
Weil wird im Ausland gespeichert und so weiter und nicht DSGVO-konform deswegen. Und die Schule hat keinen ADV mit dem mit WhatsApp oder sowas.
Ja, das wäre ja ganz interessant, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, da tatsächlich das irgendwie rechtlich sauber zu bekommen, ein Medium, das die Schüler auch wirklich privat nutzen. Ich wette nur, dass sie es dann nicht mehr privat das Medium nutzen und dann suchen sich ein anderes, das nicht quasi schulverseucht ist.
Aber wenn die Schüler schon so viel mit sozialen Medien zu tun haben, da gibt es ja auch die Schattenseiten, da gibt es ja dann vielleicht auch Schüler, die gemobbt werden oder im WhatsApp-Chat gedisst werden. Was sind da so die Erfahrungen? Wie geht man damit um?
Ja, ich muss natürlich thematisieren und das Thema Mobbing ist ja eigentlich kein neues Thema. Wir haben jetzt auch hier wieder das Problem, dass wir einfach zum einen eine höhere Reichweite haben, dass sich natürlich die Inhalte viel stärker verbreiten lassen, und zum anderen haben wir auch das Problem, dass die Schüler früher in der Schule gemobbt sind und dann sind sie nach Hause gegangen und in der Regel war das Mobbing da erstmal zu Ende. Und heute ist es so, dass wenn die Schüler dann eben online gehen, das Mobbing einfach weitergeht. Das heißt, sie haben da eigentlich keine Möglichkeit mehr vor zu flüchten, auch zu Hause nicht. Also auch da hat es eine größere Reichweite einfach bekommen, das Thema Mobbing. Und natürlich muss ich als Lehrer dazu aufklären erstmal, auch klar machen, dass es einfach verschiedene Rollen gibt beim Mobbing. Also ich habe natürlich einmal ganz klar die Täterrolle, ich habe die Opferrolle und ich habe die ganzen Mitläufer und muss natürlich auch für jede Rolle aufzeigen, wie ich damit umgehen kann. Also beispielsweise muss ich dem Opfer aufzeigen, wo die Kontaktstellen in der Schule sind, wo sie vielleicht auch zu Hause zu finden sind. Und ich muss auch den Mitläufern aufzeigen, wie kann ich mich aktiv gegen Cybermobbing stellen. Beispielsweise einfach auch aktiv nicht mitmachen, den Täter auch mit zur Rede stellen oder eben auch die Anlaufadressen in der Schule nutzen.
Was macht dann die Schule ganz konkret, wenn jetzt so ein Cybermobbing-Fall ist? Wie kann ein Lehrer da jetzt wirklich aktiv werden?
Das kommt natürlich ganz drauf an, welche Kategorie sozusagen da schon erreicht worden ist. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, als Lehrer mit Mobbing umzugehen. Ich kann es natürlich erstmal 1:1 mit dem Täter und dem Opfer besprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann es natürlich auch allgemein oder sollte es auch allgemein in meinem Unterricht thematisieren. Vielleicht nicht auf die Personen bezogen in dem Fall. Und wenn es natürlich eine ganz große Auswirkung hat, kann ich auch die Polizei einschalten. Sicherlich.
Das sind dann die ganz harten Mittel.
Richtig. Mhm.
Ist denn da die Anonymisierung im Netz ein Problem? Weil man kann sich ja auch mit einem ganz neuen Namen irgendwo anmelden.
Sicherlich, ja. Es macht immer einen Unterschied, ob ich jemanden noch 1:1 vor mir stehen habe oder eben nicht mehr. Von dem her werden wahrscheinlich auch die Angriffe, die im Netz stattfinden, nochmal aggressiver und beleidigender sein, als sie das wären, wenn es in der Realität stattfindet, sicherlich.
Dann wären wir, glaube ich, mit dem Medienkompetenzblock durch und würden weitermachen mit der Infrastruktur. Was braucht man denn, um die Digitalisierung in der Schule voranzubringen? Also wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen so Einzelbeispiele, Einzeldinge erwähnt. Beamer, Laptops, würden wir jetzt so sagen, mal strukturiert rangehen. Wie ist denn das Netzwerk jetzt bei euch in der Schule?
Naja, also erstmal gibt es tatsächlich eine ganze Reihe voneinander getrennter Netzwerke. Also das ist ganz schön kompliziert. Ich denke mir immer, so wahrscheinlich so eine Firma oder sowas ist meistens irgendwie viel einfacher. Also wir haben getrennt ein Verwaltungsnetz, wo wirklich mal nur so Sekretariat und Tralala mit drinnen ist, also alles, was irgendwie so, naja, organisatorisch im Hintergrund läuft, und das ist sehr weit getrennt von allem, wo potenziell mal andere Lehrer und Schüler oder sonst was hinkommen, also das ist wirklich ziemlich sauber abgetrennt.
Hat das dann einen ganz eigenen Internetanschluss?
Nein, im Regelfall tatsächlich heutzutage nicht zwingend. Ich weiß gar nicht, ob das in München noch, ob das ein eigener Internetanschluss oder ob das dann auf der Routerseite wieder irgendwie, aber es ist tatsächlich einfach, also bis zur dem Router, ne, ja. Dann ab da ein getrenntes Netz. Ja, da kommst du auch nicht von A nach B rüber. Gibt es dann auch in dem Verwaltungsnetz, ist auch garantiert kein WLAN und nichts irgendwie, dass du auch von außen nicht reinkommst und so. Das ist also schon ziemlich komplex abgesichert. Und dann ist aber auf der Seite des pädagogischen Netzes hast du dann im Zweifel schon wieder sehr viele verschiedene Teile, die du irgendwie berücksichtigen willst. Ne? Einerseits willst du jetzt, also so Computerräume und so weiter sinnvoll verkabeln, auch in den Klassenzimmern sinnvollerweise Kabel drin haben, aber natürlich will ich einen WLAN heutzutage haben, idealerweise flächendeckend im ganzen Gebäude, idealerweise auch mit nicht irgendwie, ne, so Fritzboxen hingestellt und wenn ich von A nach B ging, verliere ich wieder die Verbindung und dann bin ich wieder woanders und sonst, sondern das ist einfach wirklich ein sauberes, stabiles WLAN aus einem Guss, ne, mit gescheiten WLAN-Controllern und jede Menge Access Points. Lieber eher so ein Access Point pro Klassenzimmer, als dass ich die irgendwie teile. Das führt im Gegensatz zur weitläufigen Meinung von Eltern auch dazu, dass nun mal die Strahlintensität geringer ist, weil ich die Access Points halt auch Energie drosseln kann, anstatt dass ich den irgendwie alle 5 Räume habe und dann irgendwie auf voller Leistung laufen lassen muss, dass ich irgendwie empfangen bekomme. Und da kann ich natürlich jetzt dann auch Geräte, da muss ich wieder unterscheiden, sind es dann Geräte von der Schule, die ich eingebunden habe, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass die Codes, wie die eingebunden sind, nicht an die Schüler gehen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir aber auch ein WLAN, wo die Schüler reinkommen. Da dürfen sie natürlich aber auch nur das bewusst tun, was wir tun. Also das heißt, also Bring Your Own Device Netz, wo du halt als Schüler rein kannst. Das ist aber erstmal kein Internetzugang. Dann bin ich zwar in dem Netz und dann muss ich immer noch mir noch einen Token holen, der jetzt mir einen Internetzugang gibt für eine gewisse Zeit, wenn ich das für den Unterricht brauche.
Also zum Beispiel eine Stunde für die Unterrichtsstunde.
Genau, ja, wir haben so die Möglichkeit, dass ihr als Lehrer einen Code an die Tafel schreibt, mit dem können dann, also das ist wie so ein Hotel-Code, ne? Also wenn ich da, kennst du ja, wenn das im Hotel warst, dass du mal irgendwie den Code eingeben musstest und dann hast du dir für 7,80 Euro 2 Stunden Internet gekauft. Schüler zahlen auch jetzt nichts dafür, aber dürfen dann auch tatsächlich halt irgendwie 45 Minuten dann reingehen ins Internet mit ihrem Handy und danach ist es wieder weg. Also bringt ihnen nichts im WLAN rumzuhängen. Kann auch zu fragen, wie zeitgemäß ist das, weil potenziell natürlich alle Handys von den Schülern inzwischen irgendwelche Daten, Flatrate und sonst was haben. Ne? Also eigentlich brauche ich nicht zwingendes WLAN. Sie haben eigentlich so ein sehr schönes, ungefiltertes Netz inzwischen, wo sie sich so aufhalten können. Das ist tatsächlich, ja, eher dann vor allem halt auch so größere Inhalte, wenn ich Videos anschauen will. Aber das machen sie dann wieder nicht sehr gern mit ihren, die haben dann doch irgendwie keine 10 Gigabyte Flatrates, sondern halt irgendwie so die 300 Megabyte Flatrates und dann wird natürlich Video anschauen.
Nein, also ich würde schon als Forderung sehen, dass das auch in der Schule zumindest in Unterrichtsräumen flächendeckendes WLAN da sein muss, einfach um die gleich, also dass nicht die Leute aus einkommensschwachen Familien, ja, das ist politisch korrekter Begriff, irgendwie einen Nachteil haben gegenüber von Leuten, die jetzt einen 10 Gigabyte Volumentarif haben.
Absolut, gehe ich mit. An der Stelle kannst du natürlich dann auch aber die Forderung stellen, dass wir allen die Geräte zur Verfügung stellen. Damit halt die mit ihren, die armen Schlucker, die nur die iPhones 5S haben oder was auch immer, gegen die reichen Kids mit den iPhone 10 halt jetzt nicht so blöd dastehen. Da ist halt auch die Frage, also da ist halt auch so pädagogisch die Frage, wir haben Schulgeräte und wir können auch mit den Schulgeräten arbeiten, wann setze ich die Geräte der Schüler ein? Wann nutze ich das aus? Weil ich will denen natürlich auch beibringen, mit ihrem Gerät sinnvoll umzugehen. Ja, dass sie mit ihrem Gerät alles machen können, dass sie da, ne, also, und dann komme ich auch wieder in so datenschutzrechtliche Aspekte, so, auf den Schülergeräten dürfen die natürlich nicht Fotos von Unterrichtsgeschehen machen. Das muss wiederum dann auf schuleigenen Geräten passieren, weil dann haben wir halt als Schule auch die Möglichkeit, ne, also die Veröffentlichung derer, entsprechend einzuschränken, so, weil, im Sportunterricht Mädels filmen irgendwie ihre Bändertanzgeschichten, um sie gegenseitig zu analysieren, geht halt überhaupt nicht mit Schülergeräten.
Okay, solche Probleme hat man dann auch wieder.
Ja, ja, das, also man hat, also es gibt sehr viele Sachen, die auch noch nicht so richtig ausdiskutiert sind und wo wir noch keine guten Konzepte haben, wie wir wirklich damit umgehen. Es wird bayernweit natürlich jetzt eben viel diskutiert, Medienkonzepte erstellt, Überlegungen gemacht. Ich hoffe, dass da jetzt sehr viele gute Sachen rauskommen, die dann auch irgendwie weitergegeben werden an alle. Aber eben genau solche Sachen, so wie gehe ich denn damit um, so dass die Schüler alle ein Gerät haben? Nutze ich das aus oder verbiete ich das explizit? Erlaube ich Handys an der Schule? Ja, es geht ja gar nicht um das Handy, sondern also den Smartphone-Teil davon. Nutze ich den, da ist einfach so viel cooles Zeug drin, was ich damit tun kann.
Wie ist denn dann der aktuelle Stand mit dem Handyverbot an der Schule?
Naja, nach wie vor gilt das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, das sagt, alle digitalen Speichermedien sind auszuschalten.
Ach, meine SD-Karte muss ich rausnehmen.
Nein, ausschalten. Du musst nur ausschalten.
Aha.
Also solange sie quasi nicht aktiv an ist, ist es erstmal rechtlich in Ordnung. Ausnahmen gestaltet die Lehrkraft. So, dieses Gesetz gibt uns eigentlich momentan schon mehr oder minder alle Freiheiten. Ich kann im Unterricht sagen, Leute, alle Handy anmachen. Dann kannst du davon ausgehen, dass die ihre Handys rausholen und kurz die PIN eintippen und von wegen, dass das jemals aus war. Aber na, das muss man dann halt auch als Lehrer mal weggucken. Wenn ich damit irgendwas machen will. Aber ich meine, ich habe auch keinen Bock, 10 Minuten zu warten, bis die alle ihre Handys gebootet haben. Also lieber ist es mir so rum als. Aber wenn ich halt sehe, dass irgendwie es missbraucht wird und falsch eingesetzt wird, habe ich halt einfach auch rechtlich die Handhabe, es einzusetzen.
Okay, also zumindest in Bayern ist der Default, das Handy muss aus sein.
Der Default ist, das Handy muss aus sein, ja.
Jetzt hast du ja schon ein gutes Beispiel gebracht, wie es laufen könnte und sollte. Das klingt jetzt so, als wäre das bei euch in der Schule schon sehr gängig, die Infrastruktur, und sie ist auch sehr überlegt mit einem Trennung zwischen Lehrernetzen und Schülernetzen.
Na gut, das ist vorgeschrieben. Also es gibt, also an der Stelle kann ich auf das Votum verweisen, es gibt das Votum vom Arbeitskreis, oh Gott, wie heißen denn die genau? Heißt sich irgendwo offen. Also es gibt ein Gremium, der Beraterkreis zur IT-Ausstattung von Schulen, die alle 2 Jahre, glaube ich, ein Votum rausbringen, wie so eine Schule sinnvollerweise auszustatten wäre. Und da sind ein paar Sachen, die sind mehr oder minder verpflichtend gemeint. Und da ist halt so eine Trennung aus pädagogischem und Verwaltungsnetz ist da sehr verpflichtend drinnen, ne? So ein, wenn du das nicht da dran hältst, dann hast du sehr viel schon falsch gemacht. Und dann sind so ein paar Sachen, die es wäre wünschenswert, das, ja, das ist natürlich dann nicht eine Verpflichtung, sondern das wäre so eine Empfehlung, was man tun sollte. Und dann geht's halt vor allem darum, dass irgendwie der Sachaufwandsträger mit der Schule oder ja, da irgendwie eine Einigung findet, was will man denn eigentlich haben und wie viel kostet's und lieber so oder lieber so. Und
ist das jetzt nur an deiner Schule schon so weit oder ist das grundsätzlich bei Schulen schon so weit, dass die diese Infrastruktur auch wirklich haben?
Also ich glaube, es gibt keine Schule, die nicht einen Internetzugang hat. Es verschenkt die Telekom immer noch Internetanschlüsse. Telekom ist cool, kriegst einen 16er Anschluss gratis. Yeah. Da kriegst du natürlich nichts.
Als Schule.
Als Schule, ja. Also darfst du nicht vergessen, dass so eine Schule, selbst wenn ich nur die Lehrer zähle, dann hat man halt an so einem handelsüblichen Gymnasium irgendwie so 100 Lehrer. Ja? Also 100 Leute, die über die 16-Bit-Leitung gehen, das ist natürlich, also brauchst eine andere Leitung, damit geht's dann schon los. Aber du hast... Ich glaube, es gibt keine Schule, die nicht irgendwie eine Grundausstattung hat. Du hast ja auch also Informatik oder IT-Unterricht dann verpflichtend in Gymnasien, Realschulen und so weiter. Das heißt, die müssen natürlich irgendwie so eine Grundausstattung auch haben. Wie weit es dann letztendlich wirklich ist, so mit WLAN und so weiter, da bin ich jetzt überfragt, über ganz Bayern zu sprechen.
Aber zumindest in jedem Klassenzimmer sind 2 Netzwerkdosen oder sowas.
Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das überall so ist.
Okay.
Also immer die Frage, wann es halt auch gebaut, verkabelt oder sonst was wurde.
Wir haben keinen Überblick darüber. Ja, okay.
Ich weiß nicht, vielleicht kannst du für München das...
Also die Schulen in München haben eine sehr unterschiedliche Breitbandanbindung auch gerade noch und auch die Verkabelung in den Schulen ist sehr unterschiedlich, weil je nachdem, wann sie gebaut worden sind, das würde ich da auch mitgehen, ja. Wir achten natürlich bei den neuen Schulen drauf, dass die sehr gut verkabelt sind und dass sie auch eine sehr gute Breitbandanbindung bekommen, ja. Und versuchen jetzt auch nach und nach alle Schulen, die noch gering angebunden sind, höher anzubinden und auch besser zu verkabeln.
Nochmal zu den Endgeräten. Gibt es dann so einen Laptop-Wagen, war das wahrscheinlich früher? Heute würde man eher so einen Klassensatz Tablets oder sowas denken.
Ja, also wir haben iPad-Koffer, eine Handvoll, wo du halt einfach so als Lehrer, du kannst dich eintragen, reservieren, dann nimmst du den und schiebst den ins Klassenzimmer und machst damit.
Und das sind dann 15, 30 iPads drin? Oder?
16 Geräte.
Also immer so, 2 Schüler
an. Ja, ich könnte theoretisch 2 iPad-Koffer nehmen, wenn ich wirklich für alle einen bräuchte. Also wir hätten da genug, dass man das zumindest in Einzelfällen machen könnte. An der Stelle muss ich also wirklich mal, das ist eine persönliche Anklage an Android und an Apple, weil das einfach alles nicht schultauglich ist für zentrale Verwaltung. Es gibt von Apple zwar was, aber das ist nicht datenschutzkonform, so dass ich das wirklich einsetzen dürfte, dass ich als... Eigentlich will man sowas haben, dass ich mich als Schüler einloggen kann und dann Zugriff auf genau wieder meine Daten habe und wenn ich mich auslogge, alle Daten weg sind. So, und was halt jetzt passiert ist halt, wenn die Schüler, wenn sie fertig sind in der Stunde, dann gehen sie da wo die Bilder drin sind und löschen ihre Bilder wieder raus und in dem anderen löschen sie ihre Daten raus und überall müssen sie quasi alles manuell irgendwie löschen. Ich kann noch nicht mal als Lehrer einen Knopf drücken und alle wieder auf Standard zurücksetzen. Also wahlweise, das kann ich, aber das dauert zu lange. Also das kann man im Schulalltag vergessen.
Ja, also
und Android hat gar nichts in die Richtung, das irgendwie tauglich wäre.
Also eine Software, wo du zentral sagen kannst, jetzt bitte überall löschen.
Klassenraumsteuerung, ja eben. Also ich sage ja, Apple hat was, aber das läuft halt dann alles über irgendwelche Server.
Über ihre Cloud, ja.
Ja, echt, das ist einfach, ja.
Was hat denn so eine Schule überhaupt an Serverinfrastruktur da? Was muss denn in der Schule an Servern gehostet werden?
Also ich sag mal, in so einem klassischen Windows-Ding hast du halt da irgendwie hier so ein Active Directory und so ein File-Ding, wo alles rumliegt. Da geht's auch sehr verschieden, ne? Also da sind auch die Empfehlungen in dem Votum sehr verschieden, also quasi listet Optionen auf. Ne? Ich könnte, Gott, wie heißt PC-Wächter war, der ist, glaube ich, der Hersteller. Es gibt so Karten, die Rechner einfach komplett zurücksetzen. Dann sind die autarke Rechner, ohne dass ich irgendwie einen Server und irgendwelche Infrastruktur bräuchte. Und so kann ich so im Computerraum einsetzen. Und wenn ich quasi wieder gehe, dann wird er komplett zurückgesetzt, egal was ich damit irgendwie getan habe. Schon nicht unüblich auch ist, dass ich halt wirklich so eine komplette Login, ja, jeder Schüler hat ein Login, jeder Lehrer hat ein Login, jeder hat seine eigenen Dateien. So ist es auch in München, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig, ja.
Genau, ja.
Wie weit geht denn dieses Identity Management zentral? Also, ihr habt ja vorhin dieses MEBIS erwähnt. Hat da jeder Schüler einen Account?
Nein, da brauche ich aus Datenschutzgründen auch auf jeden Fall eine Unterschrift von den Schülern und den Eltern, dass sie das nutzen dürfen.
Aber das heißt, da wird dann immer nochmal ein extra Account für den Schüler angelegt, den er dann aber sein ganzes Schulleben lang sozusagen hat, wenn er einmal da.
Genau, also da ist. Nee, Moment, die werden jedes Schuljahr zurückgesetzt.
Okay, das heißt fast jedes Jahr wieder eine Unterschrift von dem Schüler?
Nee, das brauche ich nicht. Aber die Zettel gelten länger, die kann ich abheften, theoretisch, aber ich brauche halt, wenn es halt in einer Klasse jemanden gibt, wo die Eltern sagen, das ist aber nicht so cool, dann wird es halt einfach dort nicht eingesetzt.
Okay.
Es darf sich mal kein Nachteil davon entstehen.
Oder ich muss eben die Unterlagen in Papierform nachreichen.
Ich muss irgendwie mich drum kümmern, dass der keinen Nachteil hat.
Okay.
Die Videos auf VHS ihm geben zum Beispiel.
Aber das heißt, da wäre auch noch Bedarf, Automatisierungsbedarf, dass man dieses Identity Management irgendwie, also beziehungsweise, wenn so ein Schüler rankommt, dann legst du dem als Lehrer, der sich um das IT-Zeug kümmert oder Admin oder wer macht sowas, einen Account an.
Bist du jetzt noch bei Mavis oder bist du bei...
Nee, ich bin jetzt allgemein mit Identity Management, also...
Ja, du tust so, als gäbe es ein Identity Management.
Okay.
Beantwortet das deine Frage? Wir legen klassischerweise zu Schuljahresanfang für jeden Schüler einen Login in unserem Windows-Netz an.
Jedes Jahr. Okay.
Und das ist durchaus, also das ist insofern sinnvoll, weil du halt irgendwie, du hast auch so einen Abschluss, du bringst auch die Schüler dazu, ihre Daten, die sie noch brauchen, am Schuljahresende runterzuziehen und dann musst du dir keine Gedanken machen mit der Speicherung, was muss ich denn, was darf ich denn überhaupt lagern noch von Schülern im Zweifel, auch wenn sie ausgetreten sind oder nicht, oder darf ich das denn überhaupt speichern? Oder nein, das Schuljahr ist vorbei, alles, was sie für das Schuljahr gebraucht haben, entweder ihr nehmt es auf dem USB-Stick mit oder ich lösche es.
Macht das dann der Informatiklehrer oder gibt es dafür freigestellte Lehrkräfte oder wird das extern gemacht? Wer kümmert sich um die Pflege von Software, den Servern, allem, was da zu tun ist?
Ja, die Frage würde ich auch ganz gern stellen. Es gibt da so einen klassischen Konflikt. Ich sag mal, an vielen Schulen, nicht generell, aber es gibt an vielen Schulen so ein bisschen einen Konflikt, wer dann da jetzt wirklich zuständig ist. Unter Lehrern gibt es die Rolle des Systembetreuers. Das ist tatsächlich eine Funktionsstelle. Ja, also da werde ich kriege als... Also, da werde ich vom Unterricht für einen gewissen Zeitraum, ich sag mal 3 Stunden freigestellt, also ich muss 3 Stunden weniger Unterricht machen und kümmere mich dann drum. Und da gehören tatsächlich so Logins und so weiter noch rein, aber natürlich nur, wenn ich irgendwie eine Plattform habe, um die irgendwie einzustellen. Ja? Wenn ich jetzt nicht, also ich kann nicht am Schuljahresanfang in so einem Windows-Server mit Rechtsklick und neuen User anlegen, irgendwie 800 bis 1500 Schüler je nach Schule irgendwie dann anlegen. Das ist natürlich Unsinn. Das heißt, da braucht es schon irgendwelche Skripte und Dinge und pädagogischen Oberflächen. Dann geht das schon auch irgendwie so. Ansonsten wird es dann halt auch sehr kompliziert, je nachdem, wie von der anderen Seite einem entgegengekommen wird. Das heißt, eigentlich ist die IT-Ausstattung ist Teil des Sachaufwands und das heißt, die Kommunen sind dafür zuständig, das zu finanzieren und eigentlich auch an der Stelle den Service und Support, der sich dann darum kümmern muss, dass das halt alles funktioniert. Und dann wäre genau User-Anlegen noch das Letzte, was ich so tun müsste als Systembetreuer und alles drunter. Ja, also selbst kann man darüber diskutieren, so installieren der Software, inwiefern ist das noch meine Aufgabe dann als Systembetreuer oder wie weit muss das ein Service auf der anderen Seite übernehmen?
Und das heißt, ja, die Lehrer werden alle vom Freistaat, also vom Land bezahlt?
Die an staatlichen Schulen werden die Lehrer alle vom Kultusministerium, also quasi vom Freistaat direkt bezahlt.
Aber das Gebäude und damit, wie hat er da
begriffen? Sachaufwand.
Der Sachaufwandsträger ist aber immer die Kommune, also der Landkreis oder
Landkreis,
so.
Gemeinden, je nachdem, ja.
Okay. Und dann ist das da jetzt halt so ein bisschen.
Genau,
und
also diese IT ist tatsächlich einfach genau so ein Punkt, weil natürlich kann man das sehen, dass das ja eigentlich ein Personalaufwand ist, dass man ja jemanden als Admin an der Schule bräuchte, der sich dann drum kümmert. Und man kann aber auf der anderen Seite sagen, ja, aber das ist doch, also die Computer ist eine Sache. Ne? Ich käme ja auch nicht auf die Idee. Hausmeister und so weiter, da ist ja so Putzkräfte, da ist es eigentlich irgendwie klar definiert. Aber so bei der Stelle wird halt einfach gern, das ist halt teuer. Ne? Also ein professioneller IT-Support ist halt einfach teuer. Und dann kannst du halt sagen, so ist es denn gewünscht, da irgendwie auch Leute einzustellen? Will ich an jeder Schule einen Admin hocken haben? Will ich? Also ich sag ja. aber dann ist halt die Frage, so ich, also einen professionellen Admin, also der wirklich, also das gut kann, also Windows super Zertifizierungen durchgemacht hat und sonst was, Ja, das reicht ja noch gar nicht. Normalerweise hast du halt mindestens 4 Betriebssysteme inzwischen an Schulen.
Also iOS, Android, Windows und?
Ja, und Mac wird schon auch. Findest, kommst quasi nicht drum rum. Also Kunstlehrer, Musiklehrer, also auch mit guten Argumenten das nutzen. Und wenn ich jetzt noch die Privatgeräte der Lehrer, ne, weil also wenn ich mit meinem Gerät unterrichten will, was durchaus auch sinnvoll ist meistens, ja, also wenn ich die Sachen halt daraus, zu Hause darauf vorbereiten kann, dann will ich sie halt auch damit einsetzen können, dann kommen halt noch ein paar Sachen mit dazu. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Administrator, der unfassbar den Überblick über alles hat, mit den Netzwerken auf hohem Niveau klarkommt, den Datenschutz versteht und so weiter. Und dann willst du aber noch an jeder Schule einen haben. Ja, kannst du dir vorstellen, was das natürlich wertmäßig.
Ja, okay, dann bräuchte man eher so einen Admin-Kollektiv, das sich dann über mehrere Schulen erstreckt und mit verschiedenen Leveln, aber ja, okay. Details.
Was brauche ich denn dann neben dem Betriebssystem und den Endgeräten sonst noch an Software? Was gibt's da, was genutzt wird im Schulumfeld?
Also es gibt natürlich, also jetzt mal so die klassischen Informatik und solche Sachen, da habe ich natürlich Software, die ich explizit bespreche. Ja, also ich mache Programmiersprachen, ähnliches, aber das meinst du jetzt wahrscheinlich nicht.
Nein, was gibt's an Spezialsoftware, die jetzt wirklich explizit für den Unterricht ist, um den Unterricht zu unterstützen? Oder an Software, die den Lehrern auch hilft, ihren Unterricht vorzubereiten und damit zu arbeiten?
Ja gut, also jetzt so in den normalen Klassenzimmern, das ist wahrscheinlich auch was man sich zu Hause normal nicht so installiert, sind halt so Software für digitale Tafeln. Wenn ich da jetzt eben so digitale Whiteboards habe, so das da drin halt zu schreiben, ja gut, da macht man halt dann nicht nur PowerPoint, sondern ich will ja wirklich auch einen Tafelanschrieb machen und will ja auf das reagieren, was die Schüler sagen und will da halt Sachen reinzeichnen und ähnliches. Und das ist natürlich auch was ich zu Hause vorbereiten können möchte. Das heißt, das ist das sind halt so, es gibt verschiedene Softwaren, manchmal kommt es mit der Hardware quasi mit dazu, manchmal gibt es da auch Alternativen. Ich benutze wie immer nur quelloffene Software an der Stelle, gibt es auch genug, mit dem man es gut machen kann. Und also das ist so das, was man so im Hausgebrauch, im Klassenzimmer natürlich irgendwie einsetzt.
Das kommt dann auch von Fach zu Fach drauf an, das heißt, da kümmert sich jeder Lehrer um das, was er für sich für das Richtige hält.
Also wenn ich jetzt von unserer Schule da an der Stelle spreche, ist das eine Fachschaftssache, ja. Mhm. Genau, und dann gibt's natürlich auch so in Physik und hast du dann irgendwelches Messequipment, in Mathe brauchst du irgendwas, um geometrisch zu arbeiten, GeoGebra, ne? Das sind halt alles so irgendwie, da gibt's inzwischen sehr viel Software, mit denen du das irgendwie machen kannst. Und von vielen gibt's dann auch tatsächlich einfach Alternativen, die dann halt eben auf dem iPad laufen, dass man das damit mit einsetzen kann, die Schüler da an der Stelle irgendwie mitnutzen können. Und die Sachen, die ich an der Tafel vormache, mitgehen können. Ja.
Und das ist jetzt so der Bereich, wo sich der Lehrer selber drum kümmert. Gibt es denn auch übergreifende Dinge, wo man jetzt sagt, die Schulbuchverlage konzentrieren sich da auf Plattformen, bieten irgendwelche Server an oder Lehrsoftware?
Ich bin ein wenig erstaunt, also es gibt schon so digitale E-Books und so weiter in die Richtung, aber ich finde, das Angebot ist immer noch unzureichend. Also das geht alles nicht so richtig mit der Zeit. Und vor allem sind da ja sogar, selbst wenn ich das berücksichtige, dass die Geld verdienen wollen, ja, kann ich mir immer noch sehr gute Alternativkonzepte vorstellen zu einem Buch oder einem digitalen Buch. Ja, der Mehrwert bei den digitalen Büchern ist, also so wie sie bisher ausgeliefert werden, ist einfach zu gering.
Wie ist denn bisher so ein Schulbuch entstanden? Das war doch gefühlt irgendein Lehrer, der das halt mal geschrieben hat, und dann braucht man halt jemanden, der druckt, und deswegen braucht man die Verlage.
Oder? Ja, naja, ganz so kannst du es glaube ich nicht sagen. Also das kommt einfach sehr drauf an. Ja, es gibt Schulbücher, die sind von Lehrern geschrieben, die tatsächlich währenddessen das unterrichten und das entsprechend gemacht haben. Gibt aber schon auch also komplexere Sachen, wo man dann auch ein bisschen eine Redaktion dahinter. Aber ich sag mal, Sprachenbücher sind tatsächlich ein sehr komplexes Problem. Du musst ein Vokabular irgendwie so haben, dass das irgendwie komplett immer darauf aufbauen kann. Das heißt, du brauchst so eine Buchreihe, wo dann im nächsten Jahr du dich darauf verlassen kannst, dass davor sauber besprochen wurde, dass das Vokabular dafür da ist, damit du halt irgendwie weitermachen kannst. Und das ist dann selten so, dass die so, ja, dass man so als Lehrer so nebenher schreibt. Und am Schluss werden halt so Bücher, die müssen zugelassen werden, dann sonst darfst du sie in der Schule nicht nutzen. Also insbesondere werden nur zugelassene Bücher vom Sachaufwandsträger gekauft. Ja, kannst nicht sagen, so, ich will aber jetzt ein ganz anderes Buch, das in Thüringen genutzt wird. Dann sagen die halt so, nee, ist nicht.
Kann auch
nicht.
Also der Sachaufwandsträger war ja der Kommune.
Ja.
Das heißt, die kauft die Lehrbücher, die vom Land abgenommen wurden, also vom Kultusministerium.
Ja. Also idealerweise sucht die Schule aus, was sie haben will, und die bestellen es.
Okay. Aber wäre es dann nicht günstiger, den Leuten ein Tablet in die Hand zu drücken, als ihnen jedes Jahr einen neuen Satz an Schulbüchern zu geben?
Das kommt drauf an. Naja, wenn die Buchlizenzen auch nicht, also nee, ich würde sagen, erstmal pauschal würde ich sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass es billiger ist. Also wenn ich natürlich eh ein Tablet in der Hand habe, dann fallen mir schon andere Sachen ein, als die klassischen Bücher, auch in Digitalform, da irgendwie mit rumzuschleppen. Bei vielen von den Sachen fehlen halt vor allem weiterhin irgendwie so Interaktivität, die einfach die neuen Medien wirklich ausspielen. Sondern es wird einfach immer noch von den Verlagen sehr so quasi als Papier ist unser Standardwerk und wir bringen es dir auch als PDF, aber nicht so als was man damit alles Tolles tun könnte.
Also nicht wirklich eine Mehrwert, die man auf der digitalen Plattform eigentlich hätte.
Ja. Ich sage ja, zu wenig. Ne? Ich will das nicht pauschalisieren, dass da gar kein Mehrwert ist. Aber es ist eigentlich zu wenig. Und es ist auch, also gerade jetzt, wenn ich halt so die ganzen Möglichkeiten habe in den Klassenzimmern, es gibt halt so viel mehr Sachen schon fertig, ja, die ich dann nutzen kann. Module bei Mebis, die halt jemand gemacht hat, aber auch so ganz anders. Ich kann natürlich jetzt auch irgendwie Videos aus dem großen, weiten Netz nutzen und damit unterrichten. Ich kann also ganz andere Software nutzen, die vorher nicht da war. Mir stellt sich halt auch die Frage, so wieso die Verlage dann nicht besser darauf reagieren und da entsprechend auch ein besseres Angebot machen, dass das Ganze mit auffängt.
Jetzt haben wir schon Medis gehört. Was gibt's denn da insgesamt für Lehrer an Software, dass die Lehrer miteinander kollaborieren können, dass die einmal nur Inhalte erstellen müssen, dass die Sachen austauschen können, dass die Sachen für Schüler vorbereiten können?
Das ist in der Regel auch wieder Memes, jetzt müssen wir doch wieder drauf zurückkommen. Also das ist eigentlich die Plattform, wo die Lehrer wirklich aktiv ihre Inhalte austauschen können und auch freigeben können.
Du sagst, sie können es aktiv, das heißt richtig. Noch lange nicht, dass sie...
Dass sie es machen, das ist richtig, ja.
Also ich meine, das ist meine Wahrnehmung, ja, wobei das auch nicht jetzt für meine Schule, sondern eher so generell gilt. Ja. Also in meiner Schule habe ich eher das Gefühl, dass es schon deutlich besser ist. Es ist, glaube ich, schon so oft so, dass so Leute so... Das habe ich aber gemacht, das will ich nicht unbedingt jedem weitergeben. Ja? Man will zwar von allen alles haben, aber sein eigenes Zeug weiß man nicht so genau.
Also dieser Open-Source-Gedanke ist noch nicht wirklich bei deinen Kollegen angekommen?
Also zumindest weniger, als es sein könnte, weil man einfach, es ist eine Mischung aus, ich habe das aber gemacht, ich will nicht, dass jemand anderes mein Zeug nutzt, wo ich die Arbeit hatte, so wirklich so ein, Kleinkinder-Denke, so meins. Das andere ist sicherlich, was halt auch kommt, so, okay, wenn ich das im Internet so den Großen und allen zur Verfügung stelle, dann schreibe ich ja mit meinem Namen drauf, dass das alles richtig und gut ist. Ja? Und wenn dann jemand einen Fehler findet, dann heißt es am Schluss, der hat es aber nicht richtig gemacht und oioioi, was ist das für eine Scheiße hier?
Ja, vielleicht geht es auch ein bisschen um Urheberrecht in dem Zusammenhang, weil gerade wenn ich es dann online stelle, müssen natürlich auch die Quellen alle sicher sein, die ich reingebracht habe.
Womit du natürlich jetzt sagst, dass die Lehrer üblicherweise mit urheberrechtlich kritischen Materialien unterrichten, oder?
Ich dachte, im Bildungsbereich konnte man zumindest in der Vergangenheit da auch
du hast schon
konkret mehr Rechte als jetzt so 0815-Ding.
Ich meine, nur wenn man es online stellt, muss man dann mal drauf schauen, was man für Quellen drin hat.
Wenn man es veröffentlicht.
Richtig.
Ja, und das ist andere halt weitergibt und ähnliches.
Ja, richtig. Ja.
Neben der Software für die Inhalte, was nutzen denn Lehrer, um das digitale Klassenbuch, das digitale Notenbuch zu führen? Gibt's da auch spezielle Software?
Musst du? Was? Nein? Also bei uns gibt's dann ein paar Sachen. Das Angebot an solcher Software, also überhaupt, welche Software existiert, ist sehr gering, weil halt der Markt auch sehr klein ist. Ja, also es ist tatsächlich so, ich meine, Gott, es sind schon ein paar Schulen, aber es ist natürlich eine sehr spezialisierte Software, was man normalerweise dann für sowas braucht, so Noten und ähnliches Zeugnisse.
Ist das pro Bundesland auch mal nochmal unterschiedlich oder gibt es auch Software, die dann bundesübergreifend benutzt wird?
Ja, es gibt, gibt's schon. Ja, also Stundenplanung. Ja, es gibt, da gibt's irgendwie so drei große Hersteller von Software, die natürlich auch dann aber noch so ein bisschen mehr, dann auch so Fachhochschulen und Berufsschulen und VHS oder was auch immer so mit ansprechen, natürlich so irgendwie ihre Stunden zu machen mit den richtigen Leuten und das ist natürlich was, das ist kein Problem, das wir hier in Bayern haben, sondern es ist ein Problem, das alle Schulen weltweit haben und deswegen hast du natürlich auch einen anderen Markt und deswegen gibt's da auch ziemlich gute Software. Ich sage nicht sehr gute, ich sage ziemlich gute. Und andere Sachen sind natürlich ein deutlich lokalere Geschichten. Da ist auch so, dass oft jedes Bundesland so ein bisschen eigenes Zeug macht. Ich meine, jetzt in Bayern haben wir die ASV. Das ist eine allgemeine Schulverwaltungssoftware, die halt die ganze Verwaltung, du hast die Schülerdaten da drin und die Idee ist, dass du einmal den Schüler in der Grundschule anlegst und dann kannst du den ins Gymnasium quasi übertragen, indem die Daten von einem auf den anderen Server gespielt werden. Und
das ist dann so eine Windows-Software, nicht nichts Festbasierendes
oder sowas. Soll ich Java sagen oder ja?
Die GUI ist in Java geschrieben.
Ich befürchte das Server auch. Okay. Und dann, also die Architektur dahinter ist eigentlich ganz schön, ja. Also du hast einen zentralen Server, wo du dann halt so Statistiken hinüberspielst, der wirklich beim Kultusministerium steht. Du hast dann lokale Server, wo die Daten liegen und du hast halt dann die User Interfaces auf den Clients laufen, mit denen du das entsprechend steuerst. Und die Software wird, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die wird vertrieben inzwischen auch in anderen Bundesländern. Also die kann man sich quasi kaufen, ja. Also, dementsprechend ist das was quasi für Bayern entwickelt wurde und dann jetzt so auch woanders genutzt werden kann.
Ja. Aber das Identity Management für Mebis hängt da nicht dran.
Nein, natürlich nicht.
Ach ja.
Genau, nee. Und es gibt schon noch auch andere Software, so wie halt so Eltern Krankmeldungen und so weiter einreichen können und so.
Also die können sich tatsächlich online einloggen und sagen, mein Kind ist heute krank.
Ja, wobei wir halt nach wie vor verlangen, dass wir hinterher noch eine schriftliche, also es ist halt nicht, das ersetzt den Telefonanruf morgens.
Ja, okay.
Wir brauchen aber trotzdem noch hinterher eine schriftliche Entschuldigung bisher. Ja.
Also auf Papier.
Ja. Mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Genau. Ja.
Sonst noch Software.
Und ja, vielleicht nochmal die Situation in München. Also da ist es ein bisschen anders, weil wir haben einfach das pädagogische Netz und da wird die Software auch zentral eingespielt. Das heißt, die Lehrer müssen sich eigentlich relativ wenig drum kümmern, sondern sind einfach in der Lage, wirklich die Rechner morgens hochzufahren und die Software zentral zur Verfügung zu haben und auch einsetzen zu können im Unterricht. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied jetzt zu den kleineren Kommunen, die das ja selbst in die Hand nehmen müssen. Genau.
Ich sage mal, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Also es gibt so manche Sachen, wo ich mir wünschen würde, in der Stadt zu sein, weil man, also da funktioniert es halt wenigstens irgendwie, während bei uns halt oft mal Sachen einfach nicht funktionieren, weil es halt irgendwie dann nicht zu Ende gedacht ist oder weil es halt dann irgendwie so im kleineren Umfang, und dafür haben wir viel mehr Freiheiten. Wir können einfach sagen, hey, wir wollen und in allermeisten Fällen kriegen wir dann halt auch. Ja, und
also jetzt bei euren Schulrechnern?
Ja, also ich sag mal, also
bei den Diensten, also sowas wie Krankmeldung ist dann jetzt für die Stadt München zentral aufgesetzt und dann muss ich nicht jeder in der Schule Gedanken machen oder?
Das ist dann wieder schulartspezifisch, ja. Wir haben Schularten, die können das schon nutzen und Schularten, die haben es einfach noch nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Da haben wir einfach einen Unterschied in München, richtig. Okay. Aber in der Pädagogik ist es einfach so, dass da die Programme wirklich zentral sind. Also es gibt immer so einen Basis-Client für alle Schularten. Und dann
das ganze Linux-Thema war dann auch im Schulbereich? Also das
haben war jetzt auch
von Linux auf Windows? Und
genau, ist mittlerweile Windows, war mal Linux, richtig. Und wir haben eben so einen Basis-Client für alle Schularten. Und dann gibt es eben nochmal so einen spezifischen Client, der dann die einzelnen Schularten nochmal abdeckt, weil da einfach die Bedarfe ja unterschiedlich sind an Software.
Das ist dann sozusagen das Betriebssystem, das auf dem Endbenutzerrechner läuft.
Sozusagen. Das wäre sozusagen der Basis-Client, richtig, ja.
Gut, dann wären wir mit dem Bereich Inhalte und Software durch, beziehungsweise, gibt es freie Inhalte? Also gibt es so Projekte, wo sich Lehrer mal zusammengetan haben, um ein freies Schulbuch oder freie Sammlung an Dingen, Stichwort Open Educational Resources, also OER, zu machen? Oder ist
ja, aber also nicht zwingend natürlich von Lehrern.
Ja.
Also das gibt da ganz andere Projekte. Ja, es gibt da was. Ja. Also da kann man schon auch mal gucken. Es gibt vor allem jetzt auch diverse Bundesländer, die da wirklich sich drum kümmern, dass solche Sachen auch erstellt werden und da irgendwie oder verwaltet werden. Ich sage mal, also eines der größeren Probleme noch für mich ist gar nicht so, dass es nicht genug Inhalte gibt, sondern dass es natürlich auch irgendwie schwierig wird, immer die zu finden. Ja, es gibt einfach so viele Stellen und es gibt immer wieder, dann gibt es wieder Webseiten, die meinen so, jetzt aggregieren wir mal so ein paar Dinge zusammen und dann sind aber da wieder nur ein paar Dinge zusammen aggregiert und nicht alles. Und also es gibt also eine so große Fülle an Zeug, was ich potenziell brauchen kann, dass ich gar nicht dazu komme, irgendwie alles zu sichten. Tatsächlich hätte ich gerne noch jemanden, der das ein bisschen für mich zusammen aggregiert, was denn überhaupt wirklich für mich interessant sein könnte.
Also sowohl dann auf Landesebene als auch sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene.
Und weltweit?
Okay. Also verschiedene Redaktionen, die dann für dich vorfiltern.
Nicht jetzt für mich persönlich,
sondern ja, aber halt für dich als bayerischen Lehrer in Dollarfachbereich
netten Inhalte. Wie gut passt das in den Lehrplan? Ja. Wie gut passt das in die Jahrgangsstufe? Im Bereich Physik zum Beispiel gibt es LIFI. Ich überlege gerade, die heißen glaube ich Leitner und Fischer, die das ursprünglich ins Leben, deswegen LIFI. Und da gibt es halt jede Menge zu Physik schon, das ist relativ gut und da ist einfach echt viel drin. Das ist auch relativ sauber zusammengestellt. Da kann ich auch den Schülern sagen, guck mal dir zu Hause das wieder an, eine Webseite, da sind Videos und Dinge und Aufgabenstellungen mit Musterlösungen. Und also da könnte man potenziell auch ohne Lehrer komplett Physik lernen. Und dann gibt es zur Physik natürlich auch unfassbar viel andere Sachen. Und da tue ich mich aber dann im Zweifel eben schwer, wenn es auf den ersten Blick, dann muss man wieder sagen, kann man das jetzt irgendwie wie brauchen oder will ich das jetzt irgendwie? Und dann macht man doch wieder ganz schön viel Arbeit selber, um die Sachen, die mir geboten werden, irgendwie zusammenzutragen. Und da ist es dann tatsächlich im Zweifel schwer, auch so urheberrechtlich, so okay, wie gebe ich das hinterher wieder anderen Leuten zur Verfügung? Und wenn es da irgendwie nochmal so eine zentralere Instanz gäbe, die es zusammentragen würde, wäre schon vielen Lehrern, glaube ich, sehr geholfen.
Also sowas wie LIFI, nicht nur für Physik?
Ja, klar, für alle Fächer werden natürlich. Ein LIFI für alle Fächer wäre toll.
Bundesländerübergreifend, ja. Okay, Kosten. Also wir hatten vorhin schon mal ein bisschen teilweise angerissen, dass mit dieses, wer zahlt denn, zahlt jetzt die Administration der Sachaufwandsträger oder die, also das Bund oder das Land, was sag ich denn, das Land oder die Kommune. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie das gehandhabt wird, oder?
Ja, richtig. Also wir haben, das hattest du glaube ich schon mal beschrieben, also wir haben immer den Unterschied zwischen dem Personalaufwand und dem Sachaufwand. Und für den Sachaufwand ist die Kommune zuständig und für den Personalaufwand in der Regel der Staat. Es sei denn, ich habe eine städtische Schule, da ist es dann so, dass der Sachaufwand und der Personalaufwand von der Kommune übernommen wird.
Gibt es da eine Vorgabe, die und die Geräte sind so der Mindeststandard, das sollen die Schulen dann zukünftig anschaffen? Mhm. Oder?
Ja, gibt es. Also das ist auch wieder das Votum, was du schon beschrieben hast. Also da sind die ganzen Geräte standardmäßig aufgeführt und die werden jetzt auch in Zukunft förderfähig sein im Zuge des Masterplan Bayern Digital und der Fördergelder, die da vergeben werden. Und danach sollte sich auch gerichtet werden, wenn man die Schulen ausstattet mit Geräten.
Und wie ist es mit der Software, wenn man jetzt spezielle Software braucht, ist die dann auch im Schulbudget quasi mit drin?
Das ist unterschiedlich, weil jetzt ja München die Software zentral einspielt, kauft auch der Sachaufwandsträger die Software zentral ein und lässt die eben prüfen und paketieren. Die Schulen haben aber trotzdem noch im Kleinen auch die Möglichkeit, eigenständig Software einzukaufen, die sie dann aufspielen. Okay. Das ist möglich.
Und die Betreuung von den ganzen technischen Geräten wird hauptsächlich dann von Lehrern übernommen. Da gibt es also keine externen Dienstleister, die jetzt Software aufspielen, Server betreiben.
Das macht ja grundsätzlich auch die Stadt München in dem Fall. Also die ist schon zuständig, auch die Systeme zu pflegen und zu hosten. Auch die ganzen Updates einzuspielen, weil es ja einfach alles wirklich zentral gewartet und gehostet wird in München. Trotzdem gibt es an den Schulen noch die Anwenderbetreuer, heißen die in München, also nicht Systembetreuer, sondern die Anwenderbetreuer. Und die sind natürlich auch noch zuständig, dass die Technik an den Schulen vor Ort läuft. Sollten Probleme auftauchen, haben die schon auch kleine Steuerungsmöglichkeiten und können beispielsweise Accounts neu aufsetzen, Passwörter zurücksetzen. Also im Kleinen können die schon agieren. Sollte es ein größeres Problem sein, müssen die einfach ein Ticket aufmachen und wirklich die ITler bei der Stadt München informieren.
Sind das dann IT-Experten an der Schule oder sind das Lehrer, die halt auch sich um die IT kümmern?
Das sind tatsächlich Lehrer, die sich um die IT kümmern. Die haben je nach Schulgröße 1 bis 2 Anrechnungsstunden, was natürlich nicht sehr viel ist. Also das heißt, sie müssen da schon sehr viel mehr Arbeit in der Regel reinstecken, als sie Anrechnungsstunden für bekommen.
Wie läuft es da mit der Weiterbildung? Also einmal für die Lehrer, die jetzt Digitalisierung und die Medien im Unterricht haben, aber auch für dann die Lehrer, die sich um die Struktur kümmern müssen. Wie werden die auf Stand gehalten?
Da gibt es Fortbildungen. Also bevor die Anwenderbetreuer werden, müssen sie erstmal 2 Fortbildungen durchlaufen. Also einmal über das Verwaltungsnetz und einmal über das pädagogische Netz in München. Und werden dann sozusagen zum Anwenderbetreuung, nachdem sie diese Fortbildungen durchlaufen haben. Es gibt aber trotzdem auch immer noch so Helfersysteme in München. Das sind die IT-Fachberater. Das ist auch immer noch mal so eine Anlaufstelle für die Anwenderbetreuer, wenn sie Fragen haben. Gerade haben die IT-Fachberater ihren Fokus auf die ASV gelegt. Und es gibt eben auch eine Hotline, wo sich dann auch die Schulen hinwenden können, gerade wenn es um ASV-Themen geht.
ASV steht für?
Amtliche Schulverwaltung.
Also der ganze Verwaltungsbereich von
vorhin schon so ein bisschen richtig, aus. Richtig, hatten wir schon mal darüber gesprochen.
Oh, okay, die Software, okay.
Richtig, ja. Und da gibt's eben auch jetzt eine Hotline einfach, wo sich dann die Schulen hinwenden können. Macht gerade am Anfang des Jahres Sinn, wenn die ganzen Daten eben ausgespielt werden oder auch übertragen werden, dann ist die Hotline sehr gut ausgelastet.
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass bei der Digitalisierung auch die Fachlehrer irgendwie eingebunden werden können und sollen, dass es also fächerübergreifend genutzt werden soll. Wie werden da die Lehrer in den entsprechenden Fächern sensibilisiert für die Digitalisierung?
Die können sich auch wieder an die MIPS wenden, die sind staatlich, also MIP heißt Medienpädagogisch-Informationstechnischer Berater. Die gibt es bayernweit und die sind dafür zuständig, halten Fortbildungen in dem Bereich und sind auch beratend tätig für die Schulen. Also da können sich die Lehrer durchaus zu Themen wie soziale Netzwerke, Cybermobbing, aber auch Medieneinsatz wirklich Hilfestellung holen. Und zwar laufen die Fortbildungen teilweise auch schulhausintern, das sind die sogenannten Schilfs. Oder auch über FIPS, das ist das staatliche Lehrerweiterbildungsangebot. Also darüber kann man sich auch einloggen als Lehrer und für Fortbildungen anmelden.
Wie sind die Eltern integriert? Haben die da auch irgendeinen Zugang?
Ja, also es gibt beispielsweise auch das Bayerische Referentennetzwerk. Das können die Schulen buchen, ist kostenfrei für die Schulen. Und da gehen Referenten wirklich gezielt an die Schulen und können Elternabende gestalten, wo die Eltern auch dezidiert Fragen stellen können. Gibt es auch zu verschiedenen Themenstellungen, auch wieder Cybermobbing natürlich. Ist, glaube ich, ein ziemlich großer Bereich, Cybermobbing von den Referenten, was sie abdecken, soziale Netzwerke, wo sie auch einfach diese Elternabenden abhalten.
Also idealerweise natürlich mal in so einer Kombination, wo halt auch für die Schüler irgendwie was gemacht wird und dann gleichzeitig, also in einem Konzept, dann halt auch die Eltern entsprechend informiert werden.
Okay. Was gibt es für externe Projekte im Bereich Digitalisierung?
Verschiedene Sachen wären beispielsweise zu nennen die SIN-Studios, die wirklich auch konkret an die Schulen gehen und verschiedene Projekte anbieten. Beispielsweise gehen die auch schon in die Kitas, also zu den ganz kleinen Schülern und bieten da Tablet-Projekte an, das wäre zu nennen. Dann habe ich ja beispielsweise auch das FabLab, wo ich mit meiner Schulklasse hingehen kann. beispielsweise mehr über den 3D-Druck lernen kann. Das wäre noch so eine Anlaufstelle. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt zu freien Trägern. Das wären so die beiden, die ich kenne.
Ja, es gibt also schon noch auch irgendwie so, also DLR bietet Sachen an, wo man hingehen kann, also solche Zentren für Luft- und Raumfahrt, wo es dann auch, ne, teilweise um Sachen geht, die man digital löst heutzutage, ja, Signalübertragung und ähnliches. Aber also es gibt auf jeden Fall, also es gibt ein großes Angebot von Externen.
Der Chaos Computer Club hat ja auch ein Projekt Chaos macht Schule.
Ja, genau. Also das wäre so in mehr oder minder in dem Zug so auch wie Referentennetzwerke. Also die sind da nicht eingetragen, soweit ich weiß, zumindest nicht hier. War ich auch, oder kenne ich von früher Chaos macht Schule. Genau, die kommen auch an Schulen und können mit den Schülern zusammen oder mit den Eltern entsprechend irgendwie Workshops machen, wirklich mal ein paar Sachen anschauen, durchsprechen zu Datenschutz, zu soziale Netzwerke, was bedeutet das alles, was kann man da irgendwie tun.
Und München hat eben auch noch das Pädagogische Institut, das ist jetzt kein externer Träger, sondern das ist das Fortbildungsangebot von der Stadt München. Die haben einfach auch noch eine eigene Medienabteilung, die sich auch nur mit medienpädagogischen Themen beschäftigt und in dem Rahmen auch sehr viele Fortbildungen anbietet.
Das klingt ja an sich schon mal alles sehr gut nach Digitalisierung, als wären wir hier schon fast im Schlaraffenland. Wie würdet ihr jetzt aus eurer Sicht sagen, wie weit sind wir gekommen? Wo sind noch die dringendsten Baustellen?
Also ich denke, dass da echt noch sehr viel Luft nach oben ist. Also wir haben gerade erst begonnen mit der Digitalisierung. Ich gehe davon aus, dass gerade in der Lehrerfortbildung einfach noch sehr viel getan werden muss. Das kann auch nicht erst damit anfangen, dass die Lehrer weitergebildet werden, wenn sie schon im Schuldienst sind. Ich denke, da müssen jetzt auch einfach die Universitäten anfangen, die angehenden Lehrer in dem Bereich viel stärker fortzubilden. Also ich glaube, da ist wirklich noch ein ganz großer Bereich, wo sehr viel passieren muss, weil einfach die Lehrer dafür da sind, dass die Schüler medienmündig erzogen werden. Das heißt, es hilft auch nichts, wenn ich den Schulen eine gute Infrastruktur hinstelle und die Lehrer aber einfach damit nicht richtig umgehen können.
Ja, und also auch die Frage, ob sie damit überhaupt umgehen wollen, also da ist ja auch nicht... Ne, solange ich die Freiheit habe, als Lehrer das zu machen, kann ich natürlich auch, wenn ich das nicht für besonders gut finde, dann mache ich es halt nicht. Dann bringt es auch nicht, den vorzubilden, dass es potenziell irgendwie gehen könnte. Also es ist nicht zwingend ein, ich kann das nicht, sondern ich will das nicht. Also
es gibt durchaus Kollegen von dir, die digital feindlich eingestellt sind.
Ja, also, ne, also ich sag mal so, in dem Moment, wo es zum Beispiel so um Handschrift. Ja, also fangen wir mal in der Grundschule an, die Diskussion zu führen, ob ich denn da sind auch schon irgendwie recht früh irgendwie mit iPads oder sonst was irgendwie arbeiten will und da halt tippen will. Ja, du wirst dann schon feststellen, dass doch ein guter Teil sicherlich der Meinung ist, wir sollten auf jeden Fall trotzdem irgendwie die Handschrift irgendwie ernsthaft machen. Und das ist natürlich noch ein Prozess, wo wir jetzt auch in Jahren noch, also wo es noch keine Entscheidung gibt. Ne? Also da gibt es auch noch viel zu wenig Studien, wie viel ich da jetzt irgendwie wie viel ich davon noch Handschrift brauche, so was bereitet mich denn auf ein Leben morgen vor? Ja? Also wie viel muss ich denn da wirklich? Also ist Handschrift ein Konzept, was ich in 20 Jahren noch brauche? Ja, ist das oder wird das aussterben?
Also mit Handschrift meinst du nicht nur Schreibschrift, sondern wirklich so mit der Hand?
Ich meine mit einem Stift in der Hand was Leserliches fabrizieren.
Okay.
Und da muss man natürlich auch sagen, so ich meine, solange unsere Schulzeit begrenzt ist und ich jetzt quasi zusätzlich Digitalisierung rein, also irgendwas Digitales oder digitale Medienarbeiten damit reinnehme, dann fällt mir natürlich irgendwas auf der anderen Seite weg. Ja? Und im Zweifel ist das halt, ja klar, wenn ich jetzt die Inhalte digital erstelle, dann schreibe ich halt nicht mehr mit der Hand irgendwie 17-seitige Essays, sondern mache das halt digital. Und dann ist das schon auch was mir an Übung fehlt, auch wenn ich es in höheren Jahrgangsstufen tue. Und das ist eine Diskussion, die wir auch führen müssen. So, wie viel wollen wir denn da überhaupt haben? Ne? Also jetzt ein Angebot zu machen, von technischer Seite, auch von Fortbildungsseite, ist eine Seite. Andererseits müssen wir natürlich da auch drüber reden, so wie viel wollen wir denn da überhaupt haben und wie viel ist denn irgendwie wirklich cool? Und eben, ich sag ja, da fehlt es auch vor allem noch auch an Studien, weil es einfach zu wenig auch Versuche gibt. Was ich auch mir denke, so auch jetzt, es wirkt immer noch ein wenig zu starr alles. Ne? Es wird jetzt irgendwie dran gedacht, was will man denn jetzt irgendwie machen und plant da viel und macht da viel. Was mir fehlt, ist ein, was müssen wir tun, um irgendwie am Ball zu bleiben? So, sonst reden wir jetzt drüber, wie es jetzt ist. So, und wenn jetzt die Smartphones in 5 Jahren verschwunden sind oder 10 Jahren, weil wir andere Wearables haben, die nur noch irgendwie Uhrending oder Brillen oder ich habe es nur noch im Ohr oder ne, diktieren nur noch alles, werde ich dann überhaupt noch ein Display irgendwie haben? Dann ist das halt auch wieder alles irgendwie für die Kass. Und da ist ja die Frage, was müssen wir tun, um am Ball bleiben zu können? Dass die halt die Schule nicht immer so krass hinterherhinkt, sondern dass die halt im Zweifel auch so ein bisschen mit ja, sich drum kümmert, so die aktuelle Welt zu gestalten.
Was würdet ihr euch von den Eltern wünschen?
Ja, ich denke, mehr Unterstützung.
Ich würde mir als erstmal tatsächlich von Eltern wünschen, aufgeklärter zu sein. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, aber es ist tatsächlich so, dass auch viele Eltern einfach keine Ahnung haben, zum Beispiel, was diese Smartphones irgendwie können. Ja? Die geben ihrem Kind inzwischen, ich weiß gar nicht, was sagt die Gym-Studie inzwischen? Also gefühlt haben 95% aller Schüler, die bei uns in die 5. Klasse kommen, ein Handy, also ein Smartphone.
5. Klasse sind Leute wie alt?
Naja, so 10. Naja, also ne, die kommen da und haben halt ein Smartphone. Und ja, das ist aber auch jedes Jahr früher geworden. Ne? Also die Gym-Studie kann ich da an der Stelle mal empfehlen. Da kann man mit Vergleichswerte zu den letzten Jugend-Internet-Medien, heißt das Gym, glaube ich. Mhm. Gym. Das ist Baden-Württemberg, ist aber die, ich glaube, die bayerischen Schüler sind nicht sonderlich anders von den baden-württembergischen. Genau, und die sind halt, ja, und die Eltern sind halt auch so, oh, ein bisschen blauäugig, was wird denn, oh, der tut doch nichts damit und kennt sich gar nicht aus. Aber Fakt ist halt, dass die Eltern sich auch nicht richtig auskennen. Und Fakt ist auch, dass die Eltern auch keine gesunden Mediennutzung inzwischen vorleben. Also, ja, die finden es ja auch toll, dass sie jetzt damit alles fotografieren können und dauernd an Papi schicken können und sonst was. So, und wir versuchen den Kindern beizubringen, dass sie nicht dauernd auf der Straße jeden fotografieren dürfen und irgendwie Spaß damit haben dürfen. So, und die Eltern leben es aber ganz anders vor. So, da wird es dann halt auch irgendwie schwierig für uns, das irgendwie. Das dauert jetzt vielleicht auch eine Generation, ne? Wenn jetzt unsere Schüler dann Eltern sind, dann schaut das vielleicht besser aus.
Man bräuchte also den Computerführerschein für die Eltern auch.
Ja. Das wäre schon ganz geschickt, aber kann es natürlich auch nicht machen. Ja? Also, aber da ist die Frage, so wie viel ist dann jetzt auch Aufgabe der Schule, die Eltern zu unterrichten, wie man denn da irgendwie mit umgeht mit allem?
Ja, ich denke, es sind oftmals auch einfach beide Extreme. Also diese Angst vor den neuen Medien und es wirklich auch fast schon verhindern wollen, gerade in der Grundschule. Und so dieses gar nicht mehr drauf schauen und auch gar nicht informiert sein, ja, ab wann darf mein Kind überhaupt bei WhatsApp angemeldet sein? Ab wann ist es sinnvoll, dass Kinder Bildschirme nutzen? Ab wann sollte mein Kind ein Smartphone besitzen? Also ich glaube, da ist oftmals einfach nicht dieses gesunde Maß bei den Eltern zu finden. Und das wäre natürlich wünschenswert.
Da gibt es dann bestimmt auch Eltern, die sagen, ja, ich schicke mein Kind jetzt in die Schule, es sitzt eh schon zu Hause ganz viel vom Smartphone oder vom Computer und jetzt fängt das in der Schule auch noch an.
Richtig, genau. Also diese Eltern haben wir auch ganz oft da, die das einfach wirklich verhindern wollen.
Das bedeutet aber auch, dass eventuell mit der Digitalisierung in der Schule wir die Kinder auch zu etwas erziehen, wo wir vielleicht sagen, naja, das sind auch die Kehrseiten. Also zum Beispiel geringere Aufmerksamkeitsspanne, alles nur noch im Internet, Copy und Paste zu nutzen.
Ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man es nicht so absolut sieht, sondern dass man wirklich die neuen Medien immer nur als ein ergänzendes Medium sieht. Deswegen heißt es ja nicht, dass ich alle Medien jetzt aus meinem Unterricht verbanne und nur noch die ganz neuen Medien einsetze. Ich denke, es muss immer eine gute und gesunde Mischung sein, damit eben auch so Sachen nicht passieren, dass die Konzentrationsspannen einfach runtergehen. Also ich denke, es ist schon auch noch die Aufgabe von Unterricht, Schülern auch mit an die Hand zu geben, wie man wirklich, welche Arbeitstechniken man braucht, dass Lernen vielleicht auch mal anstrengend sein muss, dass man sich mit einem Inhalt auch mal länger auseinandersetzen muss und nicht nur 30 Sekunden lang. Das ist sicherlich auch noch Aufgabe von Schule, ja.
Gibt es da dann auch Guidelines von den Schulen an die Eltern, um zu sagen, in dem Alter macht das und das Sinn, so viel Mediennutzung, so viel Internetnutzung, so viel Computerspiele?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Lehrer wirklich so vermittelt an die Eltern, aber auch da, wenn ich als Lehrer mich vielleicht nicht ganz so gut auskenne, kann ich eben das Referentennetzwerk wirklich zu mir in die Schule holen. Und es gibt auch noch andere Angebote, die ich empfehlen kann. Beispielsweise habe ich immer noch ClickSafe. Da kann ich mich als Lehrer sehr gut informieren. Die haben auch Handreichungen für Eltern, die man sehr empfehlen kann. Es gibt Flimo, das ist auch eine Handreichung für Eltern. Da geht es auch ganz um Fernsehkonsum, was ich auch den Eltern mit an die Hand geben kann. Ja, sicherlich sind das so die Sachen, die ich den Eltern mitgeben kann.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Digitalisierung da an ganz vielen Stellen angreift. Bei den Lehrern, bei den Schülern, bei den Eltern. Das heißt, dass es gibt doch einen ziemlichen Wandel, den man sich da jetzt aussetzt, oder?
Naja gut, also es war, glaube ich, schon bei ganz vielen Inhalten so, dass eigentlich immer die ganze Schulfamilie mit eingebunden werden muss. Es ist ja auch wirklich ein Prozess, der die ganze Schule betrifft, die ganze Schulentwicklung betrifft, die Digitalisierung. Und sicherlich ist da natürlich auch die ganze Schulfamilie einzubeziehen in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, es ist eigentlich nichts Neues. Also eigentlich, wenn ich was Neues in die Schule bringen möchte, ist grundsätzlich immer die ganze Schulfamilie einzubeziehen.
Ja, also ohne geht's nicht. Ja, ne? Wenn man nicht alle mitnimmt, dann wird's irgendwo zum Scheitern sein.
Wie muss ich dann Lernen und Lehren verändern?
Also eine schwierige Frage. Ich denke, Unterricht ist immer ein Wechsel von Unterrichtsformen, von Sozialformen. In meinen Augen brauche ich auch immer mal eine Phase, wo noch frontal tatsächlich unterrichtet wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich Prozesse nur noch frei gestalten kann. Zumindest jetzt nicht in den unteren Jahrgangsstufen, weil du schon so ein bisschen fraglich geschaut hast. Denke aber schon, dass der Unterricht sich öffnen muss. Also sicherlich ist es schon so, dass freie Formen des Unterrichtens schon mehr Einzug erhalten müssen. Damit zu bedenken ist auch die Lehrerrolle, die sich wandeln wird, die natürlich auch immer mehr beratend an der Stelle sein muss. Der Lehrer wird der sein, der die Lernprozesse begleitet und nicht nur anleitet in dem Sinne. Von dem her hängen auch die ganzen Rollen mit zusammen. Also die Lehrerrolle, auch die Schülerrolle. Auch der Schüler wird wahrscheinlich mehr aktiv sein und sich beteiligen müssen, wenn ich von diesem neuen Lernbegriff spreche.
Ja. Also letztendlich ist es natürlich auch irgendwie so ein bisschen das, worauf wir auch abzielen dabei. Weil das, also die Welt, wo eine alte klassische Schule einen vorbereitet hat, ne? Das war vielleicht auch tatsächlich mehr eine Welt, wo hinterher irgendwie alles starr geblieben ist. Ne? Dann bin ich aus der Schule gegangen, habe irgendwie noch meine Ausbildung gemacht und habe dann die nächsten 30 Jahre lang Autos gewartet. Ja? So, ne? Dann hat sich halt auch nicht so viel getan an den Autos so über die 30 Jahre, war dann vielleicht nicht so schnell. Das geht halt immer schneller. So, die Welt ändert sich immer schneller und wir müssen Schüler heute darauf vorbereiten, nicht nur wie die Welt heute ist, nicht wie die Welt morgen ist, sondern dass sich die Welt dauernd ändern wird. Und dafür müssen wir uns darum kümmern, dass die natürlich möglichst selbstständig auch schaffen, sich selbst Sachen beizubringen. Das heißt, einer der Kerngedanken dabei, jetzt so digital zu arbeiten, ist eigentlich nicht mehr eben eine Wissensvermittlung, ich sage, du lernst, sondern eine finde irgendwie raus, was du alles brauchst und was du alles möchtest. Und ich coache dich noch dadurch am Anfang, solange du das nicht bekommst. Als Lehrer, meine Rolle wird immer mehr nur ein Coach. Wo kriege ich denn überhaupt die Informationen? Wie kann ich es denn zuordnen? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ich gebe halt die Rückmeldungen. Sind wir nochmal ehrlich, ich meine, den Lehrer, ich kenne genug Leute, die haben sich Gitarre spielen bei YouTube beigebracht. So, was will ich noch mit dem Gitarrenlehrer an der Stelle? Und genauso kann ich natürlich sehr viele andere Inhalte auch einfach nur aus dem Internet lernen. Und der Lehrer, der in der Schule steht und das irgendwie macht, der muss halt, also der kann dann noch so ein bisschen dann steuern und so weiter, aber letztendlich wird es natürlich irgendwie auf absehbare Zeit darauf rauslaufen, dass man alles übers Internet lernen kann. Und was ist denn da Mehrwert noch, dass ich den Lehrer da drin stehen habe?
Da ist also unter Umständen die Schule jetzt schon ein bisschen spät dran mit ihrem Schwung zur Digitalisierung.
Naja, würde ich jetzt auch so nicht zwingend sagen. Ja, also spät dran, weil Schule ist immer ein bisschen ein starres System und du willst aber auch nicht jeden Trend mitmachen. Ja, also du kannst nicht jetzt irgendwie jeden Schwenk irgendwie mitmachen, dann hast du irgendwie alle darauf fortgebildet und dann ist es schon wieder vorbei. Ja. Deswegen funktioniert das natürlich auch nicht so richtig. Ja, aber also vor allem geht es ja immer so los, ne? Du wirst als Lehrer an der Uni irgendwie, machst du erstmal so ein Studium, dann kommt Referendariat und dann bist du erstmal sehr, sehr selbstständig, ja, und hast immer die Möglichkeiten. Dementsprechend kannst du natürlich auch nicht so schnell alles umstellen. Ja, weil die Leute, die halt jetzt dann jetzt Lehrer sind, die haben irgendwie ihr Referendariat gemacht vor 3 Jahren, 13 Jahren, 23 Jahren, so je nachdem halt, und haben halt zu ganz anderen Zeiten irgendwie ihre Sachen, Umgangsformen und Ähnliches gelernt. Und dann ist es natürlich schwer, da irgendwie am Ball zu bleiben, sich neue Konzepte zu überlegen.
Ja. Das heißt, ihr sagt aber schon, wir gehen da in die richtige Richtung, das ist das, wo wir hin wollen und müssen?
Also wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Frage ist, und das, die Frage ist für mich persönlich zumindest noch nicht geklärt, wie weit wollen wir in diese Richtung gehen? Sondern wie weit müssen wir in die Richtung gehen? So, ja, wenn wir bei dem Beispiel Handschrift bleiben, so will man das komplett ersetzen? Will ich vielleicht gar keine Handschrift mehr machen?
Mhm. Wo könnte dann die Schule mit Digitalisierung in 20 Jahren sein? Werden wir dann alle die HoloLens aufhaben und nur noch virtuell unterrichtet werden? Was ist so eure Vision?
Hast du eine Vision?
Ich überlege gerade, ob ich eine Vision habe. Ja, sicherlich müssen halt, was du jetzt eben auch gerade schon gesagt hast, die Schüler einfach auf ihre Zukunft vorbereitet werden, und das wird wohl auch so bleiben. Also das ist immer der Anspruch, den Schule haben wird. Wo konkret die Schule in 20 Jahren sein wird, finde ich jetzt sehr schwer voraussehbar, weil man ja auch gar nicht weiß, wie sich die Technik im Konkreten weiterentwickelt und ja, wie schnell die Schule dann in der Lage sein wird, auch wirklich auf die neuen Voraussetzungen zu reagieren. Also hast du eine konkrete Vision, wie Schule in 20 Jahren sein wird?
Ich habe tatsächlich die Vermutung, oder das ist nur eine Vermutung, dass wir so diese ganzen Konzepte so mit Schulzeitverkürzungen oder ähnlichem jetzt alle genau umkehren und eher zu einer Schulzeitverlängerung führen. Wir haben einfach mehr Sachen, die wir inzwischen Leuten als Grundwissen vermitteln wollen, die wir sagen, das ist wichtig, dass das jeder irgendwie mal gehört hat aus allen Bereichen. Die Digitalisierung kommt dazu. Das ist nichts, was irgendwie was anderes wirklich ersetzt. Deswegen sage ich, Schule wird umfangreicher werden, wird zeitlich auch länger dauern, damit ich überhaupt irgendwie so auf so ein Leben da draußen sinnvoll vorbereitet werde. Das ist eine Vermutung von mir. Und dann ist natürlich die Frage, ich finde 20 Jahre ist tatsächlich eine Größenordnung, da kann ich noch denken, und da ist, glaube ich, hat sich noch nicht so viel geändert im Sinne von, ich werde einen Raum haben und ich werde in diesem Raum, ich sag mal, zwischen paar und 20 und paar und 30 Schülern haben und ich werde da als Lehrer stehen. Das wird sich nicht geändert haben in 20 Jahren. Da, so schnell wird es nicht gehen, dass ich nur noch zu Hause hocke und nur noch die VR-Brille aufhabe. Das sehe ich nicht kommen in 20 Jahren. Aber vielleicht in 50. In 50 Jahren stellt sich mir schon die Frage, werden wir das Gebäude Schule noch brauchen? Oder kann ich das komplett woanders hinschieben? Was man nie vergessen darf, ist, dass Schule allerdings auch immer so einen es ist ja nicht nur die Aufgabe, das Wissen zu vermitteln. Ja, also das ist nicht also im Besonderen ja auch bei den Jüngeren. Ne, ich schicke ja auch die Hunde nicht nur auf die Hundeschule, dass die irgendwie lernen, irgendwie auf Befehle zu horchen, sondern dass die lernen, mit den anderen Leuten umzugehen. Ich zwinge die dazu, in einer Klasse zu sein, dass sie auch mit ihren Mitschülern lernen, umzugehen. Und halt, das kann ich halt nicht, wenn sie zu Hause in ihrem VR-Set hocken.
Ja, also die Schule wird immer noch ihre Daseinsberechtigung haben und auch mehr als nur den reinen didaktischen Auftrag haben, sondern halt auch so ein bisschen die Pädagogik und das Zusammenführen von Menschen.
Wie in der Hochschule halt auch, ja. Also du lernst halt immer besser in der Gruppe und der Lehrer ist aber halt wahrscheinlich nicht mehr so die dir Inhalte liefert, sondern der halt mehr so die anleitet, wo sie die Inhalte finden. Denke ich jetzt einfach mal, ja.
Ja, und Feedback gibt und persönliche Einschätzungen, das ist auch was ja, auf absehbare Zeit jetzt nicht so schnell Computer ersetzen können. Ich kann halt einfach sehen, dass jemand mit dem einen oder mit dem anderen besser, mit der einen der anderen Sozialform besser umkommt, mit der einen oder anderen Inhalten besser klarkommt, mit der eine hört, also lernt besser durch Zuhören, der andere lernt besser durch Mitschreiben, der dritte lernt besser. Ja, also das gibt ja da total unterschiedliche, und das ist einfach auch irgendwie was, wo wir ein Feedback geben können als Lehrer. Und deswegen glaube ich nicht, dass Lehrer auf absehbare Zeit überflüssig werden. Nur die Aufgaben werden sich tatsächlich woanders wandeln.
Heißt das dann, dass die Schule sich auch schneller mit dieser Technologie wandeln muss und anpassen muss mit den neuen Aufgaben?
Na gut, also wenn wir mit aktuellen Medien unterrichten wollen, dann müssen wir aktuelle Medien an der Schule haben. Und eben, und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir nicht zu weit hinterherhinken, sondern halt irgendwie immer am Ball bleiben können. Aber das ist natürlich auch, das ist eine Kostenfrage. Da muss man dann halt auch überlegen, so wie viel, so als Staat, als Gesellschaft, wie viel darf uns die Schule kosten? Ja, die Bildung ist jetzt schon natürlich nicht günstig. Jetzt sind wir da in Bayern relativ gut gestellt, ja. Da sind das auch wirklich, das finde ich auch wichtig, dass entsprechend das irgendwie so ist. Wenn ich da mal weltweit gucke, dann schaut es ja auch ganz anders aus, mit wie vielen Geldern da reingegangen wird. Und dann habe ich natürlich auch so schnell so zwei Klassengesellschaften, wo irgendwie die Privatschulen halt so viel besser sind, dass ich auf jeden Fall meine Kinder auf der Privatschule haben will. Das ist ja in Bayern nicht der Fall.
In Deutschland allgemein.
In Deutschland, ah ja, ja, natürlich, Entschuldigung, ja, selbstverständlich, ja. Auch, ich sage mal, in Europa ist das tatsächlich nicht so.
Okay. Ach, es ist Cinebald nicht mehr in Europa. Ah, nee, in EU. Das war anders.
Nein, aber auch in UK sind die staatlichen Schulen nicht so verkehrt.
In USA ist es nur so krass, ja. Vermutlich.
Ja, von dem, was ich weiß, ja.
Bringt denn die Digitalisierung dann noch andere Vorteile? Irgendwie, dass ich Ressourcen, Kosten, Lehrer, Vorbereitungszeit spare, dass ich Inklusion besser vorwärts treiben kann?
Also Inklusion kann ich sicherlich unterstützen durch neue Medien, also indem ich einfach entsprechende Lernsoftware einsetze, kann ich sie unterstützen, aber auch Integration kann ich wirklich gut voranbringen mit den neuen Medien. Das denke ich schon gerade in den beiden Bereichen, dass da die neuen Medien sehr hilfreich sein können und auch in Zukunft sein werden, ja.
Ja, auch vor allem eben, also im Bereich Differenzierung, dass halt wir lernen nicht im Gleichschritt, ne, so wie man halt jetzt irgendwie, ich schreibe es vorne an die Tafel und alle müssen genau im selben Tempo mitarbeiten, sondern jeder kann in seinem Tempo arbeiten, mit den Inhalten in der Schwierigkeit, wo er gerade hängt oder wo er irgendwie arbeiten muss. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den ich halt vorher schwer mit analogen Medien reproduzieren könnte.
Ja, ich kann natürlich auch die Leistung von den Schülern wesentlich schneller auswerten lassen und sehe sofort, wo ist ein Defizit, welchen Aufgabentyp muss ich jetzt irgendwie anschalten, damit der Schüler optimal gefördert wird. Also da unterstützen natürlich auch die neuen Medien wahnsinnig den Lernprozess.
Das heißt, auch die Lehrer haben es dann zukünftig eventuell einfacher durch diese neuen Medien und Möglichkeiten?
Sicherlich. Also so gehe ich stark von aus, dass es eine Wahnsinnsarbeitserleichterung ist, also schon jetzt ist.
Ja, also in dem Bereich sicher. Ja. Ja. Es gibt dann eben andere Sachen, dafür muss ich jetzt viel mehr Arbeit reinstecken. Also.
IT-Struktur, Software einrichten und solche Dinge.
Naja, auch.
Ich auch einarbeiten, ne, in die Software.
Ja, auch. Also ich meine, generell jetzt auch so Arbeitsmaterialien, allein diese digital zu erstellen, sodass die auch irgendwie interaktiv sind und so weiter, ist natürlich ein riesen Batzen Arbeit. Ja, ein Arbeitsblatt habe ich mal schnell runtergetippt. Ja, wenn ich es handschriftlich mache, dann geht das noch schneller. Ja, also das kurz drei Aufgaben an die Tafel schreiben, das kann ich aus dem Stegreif. Ja, da muss ich mir nicht mal irgendwie, da brauche ich gar keine Zeit dazu, weil da habe ich die Unterrichtszeit für. Und je mehr ich natürlich da irgendwie in Vorbereitung und sonst was stecke, habe ich halt dann nicht nur die Zeit, die ich im Unterricht dastehe, ja, sondern eben tatsächlich noch, wie viel ich außenrum vorher gemacht habe, dass die überhaupt zu Hause was tun können, dass die im Unterricht dann was tun können. Kannst du auch sagen, ja, okay, das machst du ja einmal, aber das stimmt halt eben nicht mehr. Ja, dafür ist die Welt, dreht sich zu schnell. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich das 2-3 Jahre lang irgendwie nutzen und dann muss ich es dringend überarbeiten. Weil die Medien sich geändert haben, weil die Inhalte sich geändert haben, weil alles sich geändert hat.
Fazit: Es ist doch nicht alles so schlimm, wie man in den Medien immer hört. Die Schule ist doch weiter, oder?
Die Schule ist auf einem guten Weg, weiterzukommen.
Der Weg ist das Ziel. Das
ist vielleicht eine ganz gute Quintessenz hier jetzt auch. Ja, der Weg wird immer das Ziel sein.
Ja, wunderbar. Das war dann unser Podcast zum Thema Digitalisierung in der Schule. Die Teilnehmer waren der Andi, die Susa, die Kathi und der Christoph. Und ich, come to you. Vielen Dank. Wer noch Fragen hat, hinterlasst einen Kommentar auf radio.muck.ccc.de. Schreibt uns unter radio@muck.ccc.de per Mail oder kommt doch einfach in unsere Clubräume. Danke und ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.